3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wiederそう。Und Flow mit zu viel Zeit hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Buketto, eurem Anime-Podcast. Heute machen wir weiter mit der Mid-Season-Folge und zwar mit den Neuerscheinungen. Also Winter 2026 Neuerscheinung haben wir jetzt unser Fazit für euch nach so 6-7 Folgen im Schnitt. Auch wie immer habe ich meinen Podcast-Partner Flow neben mir.
Jo, und wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, das ist ziemlich ausgeglichen, diese Season. Deswegen kommen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Einträge. Und das erste ist auch etwas, was schon sehr lange in der Mache war, habe ich gesehen. Also ich habe mich gewundert, als ich bei Crunchyroll den Timecode angemacht habe und gesehen habe, dass es irgendwie 2023 oder so die erste Folge kam und dann versetzt nochmal die zweite. Und dann ging es jetzt wo endlich weiter. Das haben wir zum Glück nicht mitbekommen, die Wartephase. Wir haben jetzt direkt geguckt. Und im Grunde ist es jetzt auch wieder ein Gralkrieg, aber es ist alles ein bisschen anders. Deshalb der Fake im Namen, es gibt jetzt einen falschen Gralkrieg. Das Ausland, USA, will quasi seinen eigenen Gral irgendwie produzieren.
Das ist auch richtig so ein Ami-Ding.
Haben dann halt so eine Teststadt, wie das so ist. Und dann wollen sie da halt das heraufbeschwören. Und im Zuge dessen gibt es dann noch die ursprünglichen Grals-Leute, sag ich mal. Und die wollen halt das nutzen, um damit noch einen stärkeren, richtigen Gral zu erschaffen. Das heißt, es gibt irgendwie zwei Gräle, Grals, Grali. Und dementsprechend halt auch viele Summonings.
Na, nicht nur Summonings, sondern auch viele Master.
Genau.
Also es gibt doppelt so viel Master und Summonings. Und das ist halt auch das Besondere, finde ich, in Fate schon immer gewesen, dass die Master quasi ihre Summonings rausholen. Wir können ja auf Fate kurz gleich dann erklären, was so ein Gralkrieg überhaupt ist. Aber es gibt auf jeden Fall immer 7 Zauberer und 7 Beschwörungen. Das sind meistens historische Krieger oder berühmte Persönlichkeiten zumindest. Mhm. Und die kämpfen und der Last Man Standing kriegt den Gral und kann sich was wünschen. So. Und jetzt ist das Besondere halt, es gab halt immer 7 krasse Zauberer mit 7 krassen Kriegern. Und jetzt gibt es halt 14 krasse Zauberer und 14 krasse Krieger. Und für mich heißt in einem Action-Anime doppelt so viel Teilnehmer, doppelt so gute Anime. Ist für mich einfachste Mathematik.
Mehr ist mehr.
Ja, und die haben es auch schon in sich, finde ich. Das sind schon sehr cool. Na klar, es gab in jeder Fate, wir werden auch noch ein Fate-Special demnächst machen. Schon einige Specials hier angekündigt, aber haben wir auch Bock drauf. Es gibt immer mal eine Beschwörung, die findet man lamer. Es gibt immer mal einen Zauberer, den gibt man lamer. Aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit beiden Seiten und vor allem der großen Anzahl, die es gibt. Und ich habe auch das Gefühl, wir kennen auch noch nicht alle. Ich möchte übrigens auch nur anmerken, ich finde auch noch...
Stand jetzt noch nicht, nee.
So eine kleine Anmerkung noch, bevor wir es nachher... Ich vergesse das heute schon so oft. Das Opening ist so geil auch von Fate. Also wie mir wurde das erklärt, das ist wohl auch der gleiche Macher vom To Be Hero X Opening.
Okay.
Finde ich auch, sind auch ein bisschen ähnlich in mancher Art und Weise, aber ich finde die beide sehr gut.
Ja, es sieht auf jeden Fall alles gut aus. Also das kann man schon mal vorwegnehmen. Und ich finde es auch noch ein bisschen anders als vielleicht Stay Night oder halt Fate Zero, weil sie haben nicht mehr so viel CGI oder man sieht es nicht mehr so viel. Ich finde, die Kämpfe sind allgemein irgendwie mehr back to the roots gegangen, hatte ich das Gefühl. Zumindest was die Effekte angeht. Bestes Beispiel, dieses Flugzeug von Gilgamesh. Sah ganz anders aus in den anderen Ablegern. Die haben das halt schon vorangebracht, die Technik. Aber jetzt haben sie ein bisschen einen anderen Stil gefahren, der auch gut passt. Von daher ist man da auf jeden Fall abgeholt.
Ja, visuell finde ich auch, sieht super aus. Da kann man nichts sagen. Ich finde halt, es ist so ein Ding, es sieht sehr schön aus, aber es sieht auch nicht so besonders überragend aus, dass ich es jetzt fürs Visuelle übelst hervorheben würde. Sieht aber durchgehend gut einfach aus, kann man sagen. Was ich so interessant finde, die Kampfchoreografien sind zwangsläufig anders in der Serie. Nicht nur dadurch, dass mehr Teilnehmer sind und es so eher so Dreier-Battles gibt öfters, sondern weil es viel mehr Organisationen jetzt auch mitmischen. In den alten Staffeln war es oft so, wir hatten so einen Zauberer und vielleicht mal eine Organisation. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon 3 oder 4 Organisationen, wenn du hier die englische Universität da mitzählst.
Ja, und auch Beobachter. Vorher waren es halt hauptsächlich die Teilnehmer und jetzt gibt es noch Beobachter jeweils in den zweiten Reihen.
Dann gibt es Teilnehmer, zum Beispiel der eine Servant, also die eine Beschwörung, kann quasi jetzt Waffen herstellen. Das heißt, es sind lauter Polizei-Officers, so eine Sondereinheit, die jetzt übelst die magischen Superwaffen kriegt und dann auch gegen irgendwelche Zauberer und Servants.
Da habe ich mich aber gefragt, ist das Dracula oder der Autor Bram Stoker, den er beschworen hat? Das wurde noch nicht genannt, oder? Reden wir vom selben gerade? Diesen Vampir-Typen?
Nee, ich meine den...
Also eigentlich gibt es 2 Vampire. Ich meine den, der Intel-Guy.
Ich meine den Autoren. Hast du ihn als
Autoren, ja.
Hast du ihn als Vampir wahrgenommen?
Na, er hat da Särge rumliegen und hat so einen Stehkragen und hat so blasse Haut.
Ach so. Habe ich gar nicht so... Ich dachte, es ist Ernest Hemingway.
Ich dachte einfach Bram Stoker und der hat ja dann halt... Irgendwann hat er mal gesagt, er schreibt gerne und er kann ja auch Sachen anscheinend erschaffen.
Nee, ein Autor ist der ja auf jeden Fall. Kann man ja rumwundern, wer er ist. Ich dachte halt irgendwie ein Ami. Ich weiß nicht.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich dachte, er sieht aus wie Vampir und ist ein Autor. Also vielleicht eher.
Ich dachte halt, wer ist ein berühmter, einer berühmtesten Autoren und dann dachte ich irgendwie an Hemingway.
Aber ist doch cool. Das ist ja bei Fate immer nice. Allein den Namen schon zu wissen, ist meistens schon eine gute Info.
Das ist ja,
sagen, das Rätsel macht halt auch Spaß.
Ist ja aber auch ein Vorteil, denn innerhalb des Gralkriegs für dich, weil man dann oft auch Schwächen oder Charakterzüge von Charakteren und Gegnern rauskriegt, das macht schon Sinn. Ich bin auch ehrlich, ich habe in dieser Fate-Staffel viel nicht verstanden. Und ich finde das auch okay, weil Fate gucke ich gern öfters. Dann oft, sobald du erfährst, wer ein Charakter ist, macht im Nachhinein auch viel mehr Sinn, was passiert ist. Zum Beispiel, da gibt es auch diesen jungen Söldner, der so ganz viele beschworen hat. Habe ich auch nicht so richtig verstanden.
Das war einer und der hat sich immer so gemorpht, die Gestalt.
Ja, okay. Also
ist auch interessant, es gibt jetzt auch neue Klassen. Auch teilweise so Fusionsklassen oder leichte Abwandlungen von den alten. Also da haben sie auch nochmal einen neuen Aspekt reingebracht.
Ja, gut, ich glaube, es sind die, also wie ich es verstanden habe, sind es eher die alten Klassen, bloß die können einfach ein bisschen mehr.
Die heißen auch anders.
Echt? Die hießen auch anders? Okay. Na gut, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich frage mich, irgendwann ist auch jede historische Person mal durch.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde es auch schön, wie du man erst so Records of Ragnarok letzte Season hatte und jetzt Fate. Das ist irgendwie ein schöner Übergang, so historische Helden, die beschworen
werden. Das meine ich. Auch 2-mal Jack the Ripper, ne?
Ja. Tesla hatten wir ja auch 2-mal schon in letzter Zeit. Vielleicht ist sogar auch hier einer Tesla, habe ich mich auch schon gefragt.
Wer weiß.
Da gab es auch diesen einen Riesenroboter. Da habe ich mich gefragt, wer könnte das sein außer Tesla?
Ist was dran.
So, also.
Ist auch in Amerika.
Vielleicht wissen wir es nicht und Tesla und Jack the Ripper sind so miteinander verbunden. Die kommen immer zusammen in irgendwelchen Storylines vor. Ja, also ich muss sagen, ich finde Fate ist eins meiner absoluten Highlights dieser Season. Also zumindest bei Neuerscheinungen, also auch so, aber gerade bei Neuerscheinungen, das ist richtig, finde ich es ganz super. Ich dachte erst, es wird in 12 Folgen abgeschlossen. Das habe ich jetzt verworfen, diese Theorie, sehr schnell, die mich verstanden habe.
Die scheinen ja anscheinend gar keinen Rhythmus zu haben. Also wer weiß,
ich find's halt, wie das dann aufgelöst wird. Ich finde es halt interessant, wie geil die Macher von Fate einfach Gilgamesh finden. Das scheint in jeder Staffel mehr durch. Das finde ich
fast. Gute Szenen.
Ich finde es auch interessant, weil es wird ja nicht jeder eine historische Person sein. Es wird auch wieder sowas sein wie eine Mythenfigur wird dabei sein.
Ja, oder, hat man ja auch schon gesehen.
Das finde ich auch interessant. Dann, ich habe mich ein bisschen gespoilert, was dieses schwarze Wesen ist, das will ich nicht spoilern, aber das finde ich auch, kann ich schon mal sagen.
Es gab einen Hinweis in der letzten Folge jetzt.
Ja, den Hinweis, das Problem ist, ich weiß, wer es ist und dann ist das für mich kein Hinweis mehr, sondern er macht Sinn. Macht auch sehr viel, wie gesagt, dieses Rätseln macht sehr viel Spaß, die Kämpfe machen sehr viel Spaß. Auch dieses Fish-Out-of-Water-System, weil es sind ja alle Beschwörungen, fast sind ja quasi Zeitreisende in die Gegenwart der USA in dem Beispiel. Dadurch kommen halt immer diese Comedy-Elemente und dieses, wie komme ich in der neuen Zeit und Kultur klar und wie, was mag ich da, wie passe ich mich an. Das ist da immer so der Standard-Gag. Finde aber persönlich ist irgendwie noch düsterer als die alten Fates, ich weiß nicht. Da ist die ganze Zeit.
Echt, ich hatte ein bisschen Gefühl, dass sie mehr Slapstick auch drin hatten.
Echt? Ist lustig, wie man es so wahrnehmen kann.
Ja, gerade wenn ich an so Zero denke, die ganze Backstory vom Hauptcharakter und so weiter. Das war schon auch düster, und dann auch die anderen Familien mit den Käfern und alles.
Ja, ich fand, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich fand.
Ich meine, die gibt es hier auch, die Charaktere. Diesen neuen mit den weißen Haaren und dem Anzug. Aber es sind halt noch einen großen anderen Teil und viele Hauptcharaktere sind halt auch so ein bisschen goofy.
Ich glaube aber, es liegt daran, dass es jetzt mehr Nebencharaktere als Hauptcharaktere gibt und dadurch, dass die.
Wird einfach mehr aufgelockert.
Ja, ich meine, ich finde es auf jeden Fall, ich mag die Atmosphäre, ich finde es schon sehr düster. Es fühlt sich schon an wie so eine Kleinstadt, wo ein Horrorfilm stattfindet, so ein bisschen manchmal.
Aber ist auch okay, finde ich. Dadurch haben die ganzen Action-Pieces dann auch einen Impact.
Ich habe auf jeden Fall auch nochmal Bock bekommen, die alten Fates zu gucken. Ich hatte auch das Gefühl, ein, zwei Anspielungen an die alten Fates erkannt zu haben.
So. Ja, gerade auch der Professor von dem Blonden mit der Uhr.
Auch der Assassin und so. Dann finde ich es auch toll, das habe ich damals, als wir über Helsing geredet haben, ganz vergessen. Da ich bin ja so ein Fan von so fanatischen Priestern in Anime. Und dann habe ich ganz vergessen, ja damn, deren Fate war eigentlich auch super. Und jetzt hat er auch wie damals Anderson, hat er jetzt auch so die neue Riege an Priestern.
Auch der Priester ist ganz anders, nicht so zugeknöpft.
Ja, ja, aber auch, das ist ja auch eine ganze Priestergruppierung wieder. Finde ich schön irgendwie, dass die Kirche auch wieder am Start ist in dem Ganzen. Ich glaube halt, das wird noch so, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wann stirbt mal der Erste? Da muss doch mal was passieren.
Nicht
mal
da.
Und die bauen sich auf und bauen sich auf. Und wir wissen ja auch aus alten Fate-Staffeln, wenn mal ein Master stirbt, kann es auch gut mal sein, dass das Zeichen übergeht. Hatte ich auch bei dem einen Polizisten das Gefühl, dass der vielleicht auch noch ein Master werden könnte. Der aus der letzten Folge mit dem Arm. Mehr verrate ich jetzt nicht.
Ja, nee, braucht man nicht.
Aber ja, wir reden jetzt schon sehr viel im Detail. Es macht auch einfach Spaß, darüber zu erzählen und rumzuwundern. Ich glaube, das kann jedem Spaß machen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nicht mit Fate Strange Fake anfangen.
Nee, weil es halt auch ein Remix ist. Das ist wie in einem Roguelike, wo du auf einmal alle Modifier durcheinander würfelst. Und du dadurch neue Synergien erzeugst.
Ja, und man braucht erstmal Space Game, damit du verstehst, was das Besondere ist.
Damit du die Abwandlung verstehst. Und dann hat man halt auch das Rätselelement, dass man sich denkt, okay, warte, die Regel ist jetzt so, vielleicht ist es ja jetzt mit der und der Regeländerung dann wieder so. Also das macht schon Sinn, das vorher zu wissen.
Ja, aber dafür machen wir demnächst auch mal ein Fate Special.
Genau.
Wo wir euch ein bisschen erklären, in welcher Reihenfolge man das guckt, was man gucken sollte für einen Kanon, was vielleicht nice to have ist. Ja. Das wird dann so unser großes Fate-Special. Das kommt in der Zukunft auf jeden Fall auf euch zu. Dann würde ich jetzt erstmal Fate zumachen und zum nächsten Anime gehen. Den habe nur ich gesehen. Warum auch immer? Obwohl der sehr beliebt ist bei vielen, aber eigentlich ist er gar nicht was ich sonst gucken würde. Die Rede ist von Journey with Witch, Ikoku Nikki. So hatte ich es die ganze Zeit auch im Kopf. Das ist ein Anime für erwachsene Frauen, hatte ich gelesen, als Zielgruppe. Was emotional tiefgehende Beziehungen darstellt. Und hat ein eigenes Genre auch. Und das fand ich ganz interessant. Jetzt habe ich mir ein Anime angemacht und dachte, oh ja, ich kann ja erstmal erzählen, worum es geht. Eine Tante muss ihre Nichte aufnehmen, die sie kennenlernt quasi an dem Tag, wo sie die aufnimmt bei sich, weil die Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Da fand ich schon mal die erste. Sollte man nicht lachen bei sowas. Ich fand's geil, wie die Tante ins Krankenhaus kam und da saß die Oma mit der Nichte und sagt, hier, nimm die mal mit, die hat keinen Platz zum Bleiben. Wo ich schon mal dachte, okay, Oma, danke, dass du dich anbietest. Ist richtig gut. Okay, anscheinend ja nicht. Okay, dann sagt die Tante so, nee, ich will das nicht. Dann sagt die Oma, hab doch ein Herz. Und weißt du, was die Tante denn sagt? Okay. Wirklich. Und, dann nimmt sie die Nichte mit und dann geht es eigentlich darum, wie die so ein bisschen das Leben starten da zusammen. Und ja, also es ist unfassbar, ich habe das auch gepostet, ich habe das nicht nachvollziehen können. Ich habe 7 Folgen am Stück geguckt und gut, das ist irgendwie gut durchgeflowt. Das war nicht so Drama, Emotional Damage mäßig, wie ich dachte.
Okay,
das
ist gut. Muss auch mal sein.
Es passiert aber auch reichlich wenig und es wird sehr getragen, die Tante ist gefühlt Shikamaru. Also sie hat
von der Einstellung her.
Ja, dieses What a Drag wird öfters fallen. Die hat eigentlich keine Lust auf das Ganze, ist jetzt auch kein Unmensch. Bei ihr ist immer sehr, die ist Autorin, erfolgreiche. Die hat auch ultra viel Geld. Das wird immer mal so nebenbei klar, so, ja, zum Beispiel, wenn sie das Haus der Eltern dann aufräumen und nach Geburtsurkunde suchen und sie soll sich noch ein paar Sachen mitnehmen und so, dann sagt sie, kann ich das mitnehmen? Und so, mach dir keinen Stress, wir mieten einfach einen Lagerraum für das ganze Inventar des fucking Gebäudes und du kannst da jederzeit dir was aussuchen, wir schmeißen nichts weg. Und ich denke mir so, was? Das wird immer mal nur so angerissen, dass sie anscheinend ziemlich viel Kohle, die muss sie haben.
Okay, und wie ist das mit, das heißt ja Journey with Bitch? Ist das auch eine Hexe dann, nee, oder heißt das nur so?
Kommt keine Hexe vor. Die Tante okay. ist auch wirklich keine Hexe. Die ist halt nicht so mega interessiert an der, aber da deren Beziehung ist halt, ach, sie sagt halt auch, sie hat ihre Schwester gehasst, darum kannte sie die auch nicht, weil die sich Stress hatten. Und diese ganze Geschichte mit, ich hasse die Schwester und so, das ist immer lame. Da kommen dann so komische Flashbacks. Das finde ich auch übrigens nervig. Als Coping-Mechanismus der Tochter, der Nichte halt, dass ihre Eltern gestorben sind, schläft sie die ganze Zeit. Und dann hat sie immer komische Träume. Und ich habe doch schon neulich mal gesagt, ich habe keinen Bock auf Traumsequenzen in Anime. Muss nicht sein. Ich check auch so deine Gefühle, wenn der Anime gut gemacht ist. Ich brauche das nicht noch mal so mit einem metaphorischen Bild, wie die durch irgendwie Wolken fliegt oder so ein Kram. Ist halt nicht so meins. Ist halt aber an sich, was den Anime auszeichnet, ist, finde ich, die Dynamik und die Beziehung zwischen der Tante und der Nichte. Weil die halt auch nicht so standardmäßig ist, ich habe so viel Liebe für dich, sondern sie ist eher so, ja, du kannst mit mir über deine Gefühle sprechen, so, aber ich werde dich jetzt nicht unbedingt drauf ansprechen immer. Und so, und ich werde dir auch nicht sagen, was du zu tun hast. Und die Mutter hingegen war eher so sehr strikt. Das heißt, dann die Nichte lernt diese neue Dynamik von, ich werde angewiesen im Leben, ich muss das machen, ich darf das nicht machen, zu mach, die Tante erklärt das auch so gut, die ist jetzt 15 Jahre alt, ist sie. Ich zieh die nicht mehr groß im Leben. Die ist großgezogen worden. Ich muss ihr jetzt Freiraum lassen, sich mit dem, was sie gelernt hat, von ihren Eltern sich entwickeln zu können. Und ja, das klingt jetzt alles nicht so aufregend, ist es auch nicht, aber es gibt ganz schöne Szenen. Die Tante ist halt ziemlich lustig. Die ist halt so eine Slacker-Autorin, die also auf dem Schreibtisch beim Tippen einschläft.
Sucht sie immer die große Inspiration.
Ja, also ich glaube, das wird noch, sie wird jetzt ein Buch, glaube ich, darüber schreiben, was denn irgendwie die Beziehung da widerspiegelt nebenbei. Sie hat auch hier, das allgemein, das ganze Schreibthema ist auch relativ groß. Sie erklärt ja auch direkt in Folge 1 erstmal aus Prinzip, was das Plusquamperfekt ist und so.
Okay, lernt man dann auch was über Buchschreiben und Autorenkunst?
Ach, nicht so richtig. Also das, also sie sagt halt, der Nichte hier schreibt mal ein Tagebuch, als um das alles zu verarbeiten. Macht sie halt nicht, sondern träumt lieber rum. So, und dann hat sie erfahren, hat sie von der Schwester gefunden, die hat ein Buch geschrieben für ihre Tochter für den 20. Geburtstag. Und jetzt ist sie gerade in den neuesten Folgen in einem Zwiespalt. Gebe ich der jetzt das Buch, weil die Mutter tot ist, oder mache ich es, wie die Mutter gesagt hat, bis sie 20 ist? Ich wette, sie wartet, bis sie 20 ist und ergänzt es noch weiter. Ist auch alles nicht so aufregend und so die mega Plot-Twists, aber ist irgendwie ganz nett. Wie soll ich sagen, ist mal was anderes, ist ein bisschen realistischer, wie die Gespräche und alles sind, auch wie die menschlichen Zwischenbeziehungen sind, zum Beispiel, dass die Tante eher introvertiert ist und die hat dann halt eine beste Freundin, die ist dann halt eher extrovertiert, oder sie hatte mal einen Partner, aber wollte keine Kinder, darum haben die sich getrennt, aber er kann nicht loslassen, darum sind die noch beste Freunde und kuscheln rum und so, das sind halt eher so menschlich realistischere Beziehung. Ist aber, wie gesagt, nicht aufregend. Das Essen ist hingegen sehr gut. Das ist sehr also realistisch.
Auch ein Food-Anime.
Ist auch irgendwie ein Food-Anime, weil fast jede Folge wird gekocht. Weil die Tante, zum Beispiel beste Freundin kommt auch und sagt, du musst auch ein Kind richtiges Essen geben. Hier, ich bring dir Kochen bei und dann wird über Kochen philosophiert und dann denkt sie drüber nach, ja, wie hat meine Mutter das eigentlich gekocht, die tot ist. Die Mutter übrigens in jedem Flashback ist eine Bitch. Muss man mal so sagen. Also, die ist toxic as hell.
Ist ja doch eine Hexe.
Ja, also, die, wenn einer eine Hexe ist, ist es die tote Mutter. Muss man mal so sagen. Ja, also, ich glaube, wenn man Bock hat auf so ein bisschen Drama, auch sowas allgemein vielleicht gern liest oder guckt, ist das interessant auf jeden Fall, weil es auch mal was ganz anderes ist. Ist jetzt nicht ganz so, wie soll ich sagen, so schwer zu gucken wie so ein Oscar-Film. Weißt du, was ich meine? Das ist schon leichtgängiger zu gucken. Und darum fand ich es auch ganz interessant und ich werde das auch zu Ende gucken. Ich habe jetzt nicht Bock, jede Season so ein Anime zu gucken, aber als Erfahrung fand ich es mal interessant und ich habe auch mitbekommen, es hat sehr viele Leute, die da sehr viel Bock drauf hatten und die da sehr viel Spaß dran hatten.
Oh, klingt doch eigentlich ganz, ja, interessant. Mal was anderes. Ich glaube, dann kommen wir zum nächsten. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen was, was man schon kennt. Sentence to be a Hero. Also, es geht darum, wenn du Verbrechen machst, dann wirst du verurteilt und dann kannst du zum Helden verurteilt werden. Das heißt, du wirst gebunden, hast Somale und dann eigentlich wie bei Fallout diese Explosionshalsbänder hast du dann halt und musst für die Regierung Aufträge machen. Und wenn du stirbst, wirst du wiederbelebt wie in Dark Souls. Das heißt, du kannst zwar wiederbelebt werden, aber verlierst du ein bisschen immer von deiner Seele.
Aber man sieht auch, das muss ich nur anmerken, du funktionierst auch noch, wenn quasi dein Bewusstsein komplett weg ist, wie eine Marionette.
Ja, genau. Deswegen ist es quasi die höchste Strafe, die man da kriegen kann. Und alle hassen irgendwie Helden, gucken auf die herab und wir verfolgen jetzt. Also auf jeden Fall auch ein Edgelord hat sogar eine Strähne und dann noch so ein weiß-graues V rein gefärbt. Ja. Und der wirft Dolche. Also so geht es dann halt auch los. Er ist so ein Anführer von so einer kleinen Truppe. Und der eine Langfinger klaut so einen Sarg. Und da finden sie dann eine Gottheit.
Würde ich auch in der Fantasy-Welt immer machen. Erstmal so einen random Sarg, der übelst bewacht
wird. Auf jeden Fall ein Paper-Szenario. Ja. Der Dieb deiner Gruppe hat einen Sarg geklaut. Was tust du?
Mal reingucken. Ja. Was ist drin? Eine Göttin.
Wie das halt so ist.
Ja. Diese Helden, gegen wen kämpfen die? Die kämpfen gegen so eine Art Monsterwesen. Das sind oft so Tiere, auf denen Pilze wachsen.
Ja, hat mich ein bisschen an Hell's Paradise erinnert, aber eher Richtung Pilz.
Ja.
Auch wie die animiert sind. Also ein Pilz, der sich ausbreitet.
Und zusätzlich zu den Helden, die das machen, gab es früher wohl mehr. Und jetzt gibt es auch noch einige. Man sieht nicht nur die, die er jetzt befreit, sondern auch noch eine andere später. So kleine Mädchen, so kleine süße Mädchen, die aber gleichzeitig quasi wie so eine Atomwaffe sind. Also die sind halt super Magiewaffen, die ultra OP sind. So, ich sage jetzt Atomwaffe, weil ich für den Impact-Vergleich genommen habe.
Ja, wenn die kann auf man schon Schlacht, so sagen.
Wenn die aufs Schlachtfeld klar. kommen. Ja, lame, sorry. Ich will nicht immer diese kleinen Mädchen, ich raff's nicht.
Ja, vor allem, sie überträgt dir dann auch noch die Power auf den Hauptcharakter, wodurch du dann zwei OP-Leute hast.
Ja, also ich finde alles daran an ihr furchtbar. Also ich, dass es sie gibt. Also ich finde furchtbar, dass sie so OP ist. Ich finde ihren Charakter nervig, wenn ich ehrlich bin. Finde ich alles raus. Der Anime wäre für mich viel besser, wenn die das rausschneiden würden. Weil der ist an sich, gefällt er mir sehr gut. Man kann ja auch mal sagen, es geht dann quasi darum, wie sie immer rumgeschickt werden. Denn er, der Held, und auch immer mit ein paar anderen Helden, die werden immer ein bisschen neu gewürfelt. Mit seiner Göttin wird von A nach B geschickt. Und überall sind eigentlich neue Belagerungen von Monsterwellen, die angreifen. Und dann kämpfen sie sich ja durch. Das ist aber eine Stärke, finde ich, von dem Anime, diese Settingwechsel. Und diese, ich liebe ja auch Belagerungen, Schlachten, Film, Serien, egal wo, ich finde das immer geil, eine Belagerung. Tower Defense for the win. Und das ist eigentlich Tower Defense der Anime.
Naja, und vor allem müssen die auch immer die Drecksarbeit machen. Das heißt, sie sind immer da, wo es gerade brennt. Und dementsprechend hast du halt auch meistens Szenarien, die gegen dich sind. Und das macht es halt auch mal ein bisschen spannender.
Genau, und dann lernst du halt von Szenario zu Szenario. Zum Beispiel, die kämpfen in einer Mine. Am Anfang ist eher so Waldgebiet. Dann geht's in eine Mine. Dann geht's in so ein anderes Waldgebiet. Jetzt in der neuesten Folge ging es auf einmal in so eine Art arabisch angehauchte Welt.
Mhm.
Das finde ich so geil am Anime, dass der so ganz krass die Settings wechselt und die auch alle richtig gut ausgearbeitet sind mit so den Details, wie da die Gebäude aussehen, wie die Leute damit, was für Klamotten hier rumrennen. Du, auch der Soundtrack wird angepasst. Selbst die Monster, die rumrennen, werden thematisch angepasst.
Allgemein optisch hat mich das auch voll überrascht, weil ich habe halt mit so einem Isekai, gut, das ist jetzt nicht, aber halt so ein klassisches Setting halt habe ich erwartet. Aber der Look war dann doch besser, als ich dachte.
Ja, visuell finde ich den auch sehr hübsch, muss ich sagen. Wie gesagt, ich finde, mein einziger Kritikpunkt an diesem ganzen Anime ist, dass diese Göttinnen zu mächtig sind mir. Weil das ist für mich so wie One Punch Man. Du kannst eine ganze Belagerung kämpfen, bis aufs letzte Blut, sonst wie viel sterben, sonst was passiert. Und am Ende kommt das kleine Mädchen und schleudert halt 1000 Schwerter und alle sind tot.
Ja, vor allem, es glänzt halt so durch die Nebencharaktere. Gerade auch dieser König in dieser Belagerung und davor schon.
Ja.
Und da fiebert man halt mit, wenn der erste Mauerring durchbrochen wird oder so, eine kleine Barrikade zerstört wird. Das macht einen viel mehr irgendwie aus, als wenn dann am Ende der große Pfeilhage kommt oder Schwertregen.
Ja, das ist halt so eine Sache. Und der Hauptcharakter an sich wäre auch schon ein bisschen zu OP. Wenn man ihn mal mit den, selbst wenn man ihn mit den anderen Helden vergleicht, ist er schon auch der mächtigste Held bisher, finde ich. Gut, der eine hat einen Drachen, kann man auch schon mal sagen. So, ist auch verrückt, das hat mich auch sehr überrascht, dass dann auf einmal auch so Fantasy-Wesen reinkommen.
Hm.
Weil vorher dachte ich, gibt's nur diese Monster, die so Tiere mit Pilzwesen sind. Finde ich aber auch ein ganz schönes Design-Element. Dadurch ist es mal wieder was Eigenes. Ich meine jetzt Tiere, Tierpilzmutationen sind jetzt nicht komplett neu, aber habe ich in der Anime-Welt in letzter Zeit nicht oft gesehen. Von daher finde ich das schon okay. Die Settings sind cool, die Kräfte sind auch cool, das ist alles so ein Runen-Magie-Kräftesystem.
Das fand ich auch nice, ja.
wo man gemerkt hat, da ging auch ein bisschen Überlegung rein. Da freue ich mich auch schon auf zukünftige Folgen und Staffeln, wenn das alles noch genauer erklärt wird. Und die ganzen Nebencharaktere, so der König, den erzählt, das ist auch mein Lieblingscharakter. Da gibt es aber einige coole Charaktere.
Ja. Ich finde es auch gut, dass man dann immer das Verhör sieht, wo sie quasi verurteilt wurden.
Ja, das ist so, das finde ich auch gut. Ich finde halt auch interessant, für was für Verbrechen die da, also da, ich frage mich, was noch am Ende der Serie so das bescheuertste Verbrechen sein wird, wofür jeder ein Held wird. Wobei ich mir auch denke, so schlimm ist Held sein gar nicht.
Das ist auch so ein bisschen Widerspruch, weil die nennen den zwar alle Held, aber ich weiß nicht, es ist eher so, es wirkt so ein bisschen komisch für mich, wie die damit interagieren. Es ist eine
sehr passiv-aggressiv-sarkastische Welt. Weißt du?
Ja.
Die sagen immer nur, bist ein richtiger Held. Die haben immer alle nur so eine Tonlage.
Also Leute,
weißt du?
Scheiße, ja.
Richtig super machst du das mit deiner Göttin hier. Richtig super. Ich freue mich richtig, dass ihr gekommen seid. Ich stell mir vor, ein Anime, wo jeder NPC, der rumrennt, so drauf ist. Ja, so schlimm ist zum Glück nicht. Allgemein, es wird immer gesagt, Helden werden übelst geächtet, aber in keiner Situation ist das eigentlich so richtig so. Die kommen immer irgendwo an.
Sie retten immer dann die Leute von denen und dann ist es trotzdem cool.
Naja, aber selbst bevor die Leute gerettet werden, würfeln die mit denen, spielen Karten, erzählen mit denen. Also so richtig geächtet, klar, sie sind dann auch die letzte Hilfe, die geschickt wird. Da bist du vielleicht auch dankbar drum in manchen Szenarien. Aber es wird immer so gesagt, die werden übelst geächtet, aber so richtig geächtet wurden die aus meiner Sicht bisher noch nicht. Und dann sagen die auch, Held sein ist so schlimm, aber in der Welt, also wenn du stirbst, wirst wiederbelebt und hast ein bisschen Erinnerungsloss vielleicht oder ein bisschen deine selbst verloren. Aber du hast ja trotzdem ein Gratis-Revive. Hingegen die Leute, die keine Helden sind, haben kein Gratis-Revive. Also warum soll jetzt Held sein so schlimm sein, habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Na, weil du halt dann so endest wie dieser Minenarbeiter.
Ja, aber der ist ja auch super cool. Der ist halt so wie ein Zombie mit einer Spitzhacke, der alles wegkloppt. Der macht super Spaß. Weiß nicht, ich hoffe, dass da noch ein bisschen andere moralische Sachen gezeigt werden.
Ich denke auch jetzt, wo die von den Feldern so ein bisschen runter sind und die mehr in die Stadtregion kommen, kommen halt auch noch mal ein bisschen Organisationen rein, die ein bisschen höher stehen.
Ja, wo ja auch schon ein bisschen was angedeutet, das müssen wir jetzt nicht spoilern. Hm. Das fand ich auch schon interessant, das Ganze, in welche Richtung das geht, dass es nicht einfach nur Monster sind. Ja, ich bin auf jeden Fall slightly hyped, sage ich mal. Wie gesagt, das ist so wie ein bisschen wie Cabaneri und Attack on Titan. Die hatten alle so viel Potenzial und dann gibt es immer sowas wie dieses, jetzt in Sentence to be Hero ist das kleine Mädchen, was mich abfuckt, damit es wirklich für mich so ein Masterpiece werden. Es wird für mich nie ein Masterpiece werden können, sage ich jetzt schon, weil das kleine Mädchen lame ist. So, tut mir leid. Aber es ist für mich mal ausnahmsweise ein wirklich überdurchschnittlich guter Fantasy-Anime. Mhm. Und es kommen jedes Season gefühlt 10 Kack-Fantasy-Anime, die keine Sau gucken will. Also ich auf jeden Fall nicht. Und darum finde ich so toll, diese Season haben wir schon Frieren und jetzt haben wir noch Sentence to be Hero. Und das finde ich irgendwie schön, dass man ein bisschen High-Quality-Fantasy hat, die sich so ein bisschen abhebt vom Standard-Scheiß.
Ja, ich finde auch, kann man auf jeden Fall machen, wenn man was für Fantasy übrig hat.
Ja.
Und vielleicht Dark Souls ist auch ein paar Elemente drin. Und vielleicht auch Hell's Paradise jetzt die Season, kann man hier auch noch ein bisschen reingucken.
Und ich würde es noch interessant finden, auch ob wenn, weil das haben wir noch nicht gesehen, wenn so ein Held stirbt, ob er genauso aussieht, wenn er wiederkommt oder ob er einen neuen Körper kriegt. Das bietet ja auch noch Potenzial für einiges an. Da bin ich mir unsicher. Vielleicht wurde es auch gesagt.
Vielleicht ist es eine Möglichkeit, wer weiß.
Würde ich auf jeden Fall interessant finden, wenn so ein kleiner Charakter, der eher charismatisch und schnell ist, auf einmal in so einem Golem-Charakter ist, so gefühlt.
Dieser Run wird besser.
Ja. Und wo ich gerade gesagt habe, dass das wirklich ein Fantasy-Anime ist, der sich mal von der Masse abhebt, habe ich noch einen mitgebracht und geguckt, der das leider nicht tut. Und zwar Jack of All Trades, Party of None.
Fast schon ironisch.
Ja. Ein Jack of All Trades, worum geht's? Es geht darum, so ein Support-Magier ist in der krassesten Heldengruppe dieser Fantasy-Welt. Oh, sorry. Sind am tiefsten gekommen im krassesten Dungeon und so. Mhm. Und werden überall gefeiert als Helden. Und irgendwann sagt dann die Heldengruppe, ja, Digga, wir haben mal gemerkt, du bist aus unserer Sicht gar nicht so ein guter Support-Magier. Wir wollen jetzt hier wen Neues. Es liegt an dir, es liegt nicht an uns. Es liegt nur an dir. Geh mal jetzt weg. Wir suchen uns wen Neuen und geben auch so ein böses Fantasy-Bild-Interview, wo sie schimpfen, dass er immer ein Lappen war und so. Und dass er auch richtig fertig gemacht wird und alle ihn auslachen und sagen, wie schlecht er ist. Ja, und dann kommt aber relativ schnell raus, also er meint halt, er hat alles so ein bisschen gelernt, aber es stimmt überhaupt nicht. Er ist eigentlich ein Schwertkämpfer ursprünglich gewesen, der jetzt Supportmagier geworden ist. Also er ist nicht ein Jack of all trade, er ist ein Dual-Build.
Okay. So. Das ist ja schon mal enttäuschend.
So, also das ist genauso wie hier mit diesem Assassin letzte Season, der eigentlich nur ein Spellcaster war. Der hat überhaupt nicht, der hat immer nur mit Magie jeden Gegner besiegt, nachdem er ohnmächtig wurde. So ähnlich ist das hier auch. Das ist auf jeden Fall kein Jack of all trades. Was es ist, ist es ein völliger OP-Lord. Weil dann wird irgendwann erklärt, ja, naja, der Ohrhuhn, der reimt sich auf morgen, ist gut zu merken. Zeilo übrigens bei Sense of Speed Hero. Ich weiß immer noch die Namen. Ja, Ohrhuhn kommt nämlich raus, hatte eigene Zauber entwickelt und hat sowas gelernt, wie Zauber zu stacken. Der kann dann vielleicht nur kleine Zauber, aber stackt davon 10 aufeinander und so. Und natürlich hat die krasseste Heldengruppe des Landes das vorher nicht gemerkt. Dann kriegen die nämlich Probleme, gibt dann so auch so Szenen, wie die dann mit ihrer neuen Supportmagierin übelst aufs Maul kriegen und nicht checken, hä, was läuft hier falsch? Wir haben doch sonst den Gegner übelst platt gemacht immer. Ja, währenddessen Ohrhuhn lebt so seinen zweiten Frühling, geht zu so einer neuen Gilde, wird der Lehrer so ein bisschen und immer mehr stellen alle fest, krass, die Heldengruppe war eigentlich voll lame. Eigentlich war er der Krasse.
Er hat das Team gecarried.
Ja, weil er hat alle immer perfekt supportet, hat sogar eigene Zaubersprüche explizit für seine Teammates entwickelt, die perfekt optimieren. Hm. Und er konnte immer so Sachen wie, es wird auch noch erklärt, ein Support-Spell wirkt auf jedem, je nach Charakter, auf den es gewirkt wird, unterschiedlich. Das heißt, so einer kann 187 Sekunden gehen, der nächste 361. Und er ist perfekt darin, es zu optimieren und nie einen auslaufen zu lassen. Also keiner merkt jemals, dass er zwischendurch gedebufft ist, weil immer auf die Sekunde, wenn deiner auslaufen würde, er einen neuen hat. Und der macht dann halt alles auf einmal und tut mir leid, das ist einfach dann Quatsch irgendwann. Und ich hab da auch keinen Bock mehr auf die Fantasy-Kacke immer. So, weil dann besiegt die ich spoiler jetzt, wie nämlich was passiert. So, die Heldengruppe geht nämlich los und sagt, wir besiegen jetzt so einen Drachen. So, dann kriegen die auf den Sack, wollen abhauen mit einem Teleportationskristall zu einer random anderen Etage im Dungeon und dann fliegt der Drache da durch. Und der Ohrhuhn ist jetzt nämlich Lehrer und der trifft dann mit seinen neuen Schülern den Schwarzdrachen auf einer Ebene, wo der noch gar nicht sein darf. So, ich rede jetzt schnell. Und dann.
Schwarzdrache.
Ja, ein Schwarzdrache. Der hat auch so rote Augen. Yu-Gi-Oh! Wäre okay, stolz. Okay. Joey war bestimmt auch mal. So. Und dann besiegt Ohrhuhn den allein.
Als Support.
Ja. Was noch nie einer in dieser ganzen Fantasy jemals geschafft hat. Und ich dachte, das ist so ein cooler Anime, Jack of all trades. Der ist so ein bisschen Rogue. Ein bisschen Schamane, ein bisschen Zauberer, ein bisschen Barbar, dass der so Jack of all trades ist, passend zum Namen. Nee, er ist nur der OP-ste Support. Es sollte heißen Jack of Support Magic oder so, Magician. Schweres Wort. So, und das ist halt, denn schafft er es wirklich. Er hat wirklich auch einer online mit mir rumdiskutiert, wo ich dachte, what the fuck, haben wir die gleiche Folge gesehen? Er hat es als einziger geschafft, jemals alleine diesen Schwarzdrachen zu soloen. Und das ist halt so scheiße, Leute. Warum? Ich will das nicht mehr. Ich will nicht ein Anime sehen, wo ein Charakter, ja, er hat denn Probleme, weil er wird gesagt, er ist kacke durch schlechte Presse. Aber mittlerweile in den aktuellsten Folgen kam irgendein geheimes Ratmitglied. Ohrhuhn, wir wussten immer, du bist der Krasse eigentlich. Ich so, ja, super, ich auch. Anscheinend nur niemand anders da in dieser Gruppe. Und sorry.
Vor allem könnte man ja auch so machen, dass er dann halt Leute trifft, und dann halt durch die immer krass ist und die supportet oder so.
Das passiert ja jetzt, aber er ist ja jetzt nur bei
lauter. Wenn er alles solo macht, dann ist es ja komplett lame.
Ja, er meinte aber auch, das ist anstrengend für ihn. Und er will eigentlich wieder Schwertkämpfer sein und will gar nicht Support-Magie machen.
Also hat er sich verskillt und will jetzt Schwertkämpfer werden?
Nee, er war eigentlich wahrscheinlich auf dem Weg, krasser Schwertkämpfer zu sein, hat gesehen, sein bester Kumpel, der ihn verstoßen hat mittlerweile. Ich glaube, der heißt Oliver.
Oliver, okay.
Ja. Der hat ihn nämlich verstoßen, der wurde denn der Schwertkämpfer der Gruppe, darum hat er umgeskillt, damit er die Gruppe besser supporten kann und ist einfach der krasse Supportmagier gewesen. Also der ist wie so jemand, der irgendwie Klicks farmt und so 30 Tabs gleichzeitig offen hat, so vor sich leuchten immer lauter Zauber und so.
WoW-Spieler.
Ja, also wirklich. Oder so jemand, der Kryptos verkauft, also keine Ahnung. So der 1000 Tabs offen hat. Oder so ein professioneller Pokerspieler. So sieht es immer aus, wenn der Magie benutzt und übelst alles geht auf vor ihm. Und ja, nee. Wirklich, das ist wieder so generisch. Die sieht auch nicht wirklich besser aus als anderes. Es ist wieder, die sehen auch alle gleich aus. Wirklich, die sehen alle gleich aus, diese Charaktere. Wenn du den sehen wirst, wirst du denken, ja, ich kenne ihn. So, ich war wirklich enttäuscht. Aber ist ja auch interessant, mit Sentence to be a Hero habt ihr ein Positivbeispiel, mit Jack of all Trades habt ihr, ja, wie immer.
Ja, okay. Das spare ich mir, habe ich mir auch dann zu Recht einen Bogen drum gemacht.
Ja.
Also, klingt nicht so nice. So, als nächstes haben wir diesmal was von Amazon, glaube ich. Darwin's Incident. Und zwar geht es darum, es wurde ein Menschen-Affen-Hybrid geboren und der wächst jetzt quasi bei einer Ziehfamilie auf.
Ein Humanzi.
Ein Humanzi, Charlie heißt er.
Natürlich heißt er auch
Natürlich
Charlie.
Natürlich heißt er Charlie. Und ja, jetzt ist quasi die Frage, für wen, oder sagen wir mal so, man sieht ihn erstmal im Alltag, er geht jetzt an die Highschool natürlich in Amerika. Und naja, dann passieren halt Dinge und die Frage ist dann, auf welcher Seite steht er quasi? Auf der Seite der Tiere, auf der Seite der Menschen und was hat seine Existenz überhaupt für die Menschheit zu bedeuten? Und dann kommen natürlich noch verschiedene Organisationen auf den Plan, die ihn für gewisse Zwecke benutzen wollen. Einmal natürlich die Regierung, die ein Auge auf ihn hat, seit er geboren wurde natürlich. Plus dann noch eine Terroristenorganisation, die halt für Tierrechte einsteht. Und beide Seiten versuchen jetzt halt, die jeweils andere auszuspielen. Und dazwischen sehen wir dann den Hauptcharakter Lucy, die sich halt mit Charlie anfreundet.
Ja, also man muss erstmal sagen, ist ein richtiger Panne-Anime. Muss man schon mal vorwegnehmen. Also das kann man nicht ernst nehmen, was da die ganze Zeit passiert. Erstmal, der Bösewicht ist Barack Obama. Also der heißt nicht so, aber er sieht 1:1 aus wie Barack Obama. Aber lustigerweise mit der
ein bisschen, ja,
mit
schon.
Dem Synchronsprecher im Japanischen von Shunzo Kiraku, seinem Kimono-Mann aus Bleach.
Ah, okay.
Das fand ich sehr witzig, dass er den redet. Ja, die deutsche Synchro. Unser Kumpel Robin, der guckt quasi nie Anime und fand das denn interessant und meinte, er fand die deutsche Synchro so scheiße, er kann sich das nicht angucken.
Ich habe sogar auch auf Deutsch geguckt.
Ich habe auch ein paar Folgen auf Deutsch geguckt.
Weiß nicht, habe jetzt nicht negativ vorgestochen.
Ich fand es jetzt auch nicht ganz so schlimm. Da habe ich Schlimmeres schon gesehen in alten RTL-2-Zeiten. Aber ich fand es mal interessant, von jemandem, der immer nur Dub guckt, mal so eine Meinung zu hören, weil ich das gar nicht so einschätzen kann. Ich gucke höchstens ein zweites Mal auf Deutsch gern, immer um das so den Vergleich zu haben. Mhm. Ja, aber worum geht's? Also du hast ja gesagt, worum es geht. Es geht darum, dass dieser komische Humanzi jetzt auf eine Highschool geht und auf einmal Veganer die miesesten Ökoterroristen der Welt sind. Also Veganer werden so dargestellt wie weiß nicht, Al-Qaida,
naja,
oder
nicht
so.
Alle. Diese Terroristen halt natürlich.
Ja. Und ja, also ich bin Vegetarier, Leute, auch schon seit über 10 Jahren. Ich kann es ein bisschen fühlen, die Diskussion, aber ich fühle auch nicht irgendeinen Terror gegen irgendwelche Leute, die irgendwo in einem Restaurant essen. Ja. Dann geht doch lieber zu den Betrieben und sucht, weiß nicht. Nee, ihr geht nirgendwo hin. Terror ist immer schlecht. Ja, hört mir nicht zu. So, ich will nur sagen, esst vielleicht mal ein Tofu-Steak. So, jeder soll sein, man muss ja nicht immer gleich Krieg führen gegen die Welt. Man kann doch auch einfach sein Part tun. Und sag auch immer, ich finde das auch immer schlimm, wenn Veganer so predigen. Ich denke mir so, selbst wenn jemand sagt, ich esse einmal in der Woche kein Fleisch, ist es ja schon mal ein bisschen was Besseres.
Aber das gibt es ja auch extra eine Szene, die genau das dann ausdrückt, wo es genau so gesagt wird eigentlich auch.
Das finde ich halt auch so. Und auch wenn einer versucht, zum Beispiel wenn einer, ich bin vegetarisch, aber wurde dann oft auch schon von Veganern fertig gemacht. Und ich denke mir so, lasst mich doch mein Part tun, so. Jeder macht, was er kann im Idealfall. Und dann ist das ja auch ein Prozess. Hm. Oft ist man ja auch nicht informiert genug. Also viele Sachen weiß man gar nicht. Zum Beispiel weiß nicht, was nicht vegan ist oder nicht. Und wenn man es dann erfährt, dann denkt man sich, what the fuck, das ist nicht vegan. Sowas wie Datteln.
Okay, Datteln?
Ja, damit in jeder Dattel ist irgendwie eine tote Wespe. Irgendwie so. Darum sind Datteln nicht vegan.
Interessant.
Ey, ich finde jetzt nicht schlimm, eine Dattel zu essen, aber was ich nur meine, ganz oft weiß man irgendwelche Herstellungsmethoden nicht und darum finde ich das.
Ich frage mich gerade, wird dann die Wespe irgendwie in der Blüte eingeschlossen und dann?
Wahrscheinlich irgendwie so. Ich weiß es jetzt auch nicht so genau.
Okay. Muss ich mal recherchieren.
Okay, ich habe dich verloren wegen den Datteln.
Ich esse halt auch gerne Datteln, die sind schon lecker.
Okay, was ich nur sagen will, ich finde es okay, jeder macht weil das Grundthema ist, jeder macht einfach so sein Part. Und vielleicht, wenn man informierter ist, macht man automatisch mehr seinen Part. Weil oft liegt es, glaube ich, auch daran, dass man nicht so informiert ist. Darum informiert lieber die Leute und werdet keine Terroristen, ist mein Fazit.
Ja, das hat mich schon ein bisschen bei Laune gehalten. Einfach, weil ein paar Akteure doch ein bisschen anders agiert haben, als ich jetzt so gedacht habe. Und es hat mich, aber es ist schwierig, es hat mich ein bisschen auch an Babylon, hieß das, glaube ich, erinnert. Weißt du noch, das mit dem Anwalt?
Ja.
Da wird ein Thema Scheiße. So aufgemacht.
Ja.
Das wird dann halt irgendwie verwurstet und dann mal gucken, wie wir es jetzt noch machen. Aber ich weiß nicht, das ist halt wie so ein Gedankenexperiment, was irgendwie halt als Anime-Form dann Fuß gefasst hat.
Ja, er will halt diese Öko-Message und das ist so das Hauptthema eigentlich. Das ist eigentlich was Gutes, aber ich habe das Gefühl, er will diese, also ist das Anti-Öko? Hasst der Mangaka Öko-Leute? Und will die, weil der, die Veganer sind schon, gut, die Eltern sind auch vegan, die sind dann nett ein bisschen, aber die hauptsächlich werden Veganer als böse Menschen dargestellt und als, weiß nicht, Verrückte. Das, und es werden
Fleischfresser immer, aber eigentlich auch.
Ja, es werden aber sehr extreme Veganer immer nur gezeigt, so als wäre jeder Veganer in dem Anime, wäre hier, wie hieß diese Veganerin, die militante Veganerin, so gefühlt jeder Veganer in der Serie ist so ein bisschen so wie die. Und dadurch ist es so ein bisschen drüber und ein bisschen an der Message vorbei. Ja, und diese Ökoterroristen, die sind halt, wie gesagt, sehr drüber. So diese hier dieses auf einer Straße festkleben ist da noch harmlos im Vergleich mit dem, was die da den ganzen Tag abziehen. Was ich an dem Anime allerdings ein bisschen schade fand, muss ich sagen, ist der Hauptcharakter quasi, Charlie, weil der ist halt irgendwie dull.
Er ist halt zwischen den Fronten und eigentlich will wirklich jeder, auch Lucy, irgendwas aufzwingen, ne?
Ich finde halt, er hat nicht so richtig einen Charakter. Also ich finde, jeder Vogel hat mehr Charakter als dieser Halbaffe, halb Mensch. Der ist die ganze Zeit so komplett emotionslos, wie der erzählt, finde ich. Dem ist auch alles relativ egal. So viel mit philosophischen Diskussionen finde ich halt das auch nicht. Und was er natürlich aber wieder sein muss, was ich auch ein bisschen lame finde, er ist ein Hybrid, der besser ist als Schimpansen und Mensch. Also er ist viel schneller und viel stärker als Schimpansen oder Menschen. Und ein Schimpanse ist schon ziemlich stark. Das sollte man nicht unterschätzen, nur weil die ein bisschen kleiner sind als ein Gorilla oder so. Ja, dadurch ist er auch eine Art Superheld. Weil er kann super schnell Leute entwaffnen und retten. Und es gibt auch so ein Flashback, wie er als Kind irgendwie schon 7 Polizisten alleine fertig gemacht hat. Ja.
Und er ist dazu halt auch noch relativ smart. Also er verhandelt ja auch noch mit den Terroristen und so. Ist jetzt nicht das, was man direkt erwartet, wenn man an unseren Charlie denkt. Er müsste eigentlich nochmal so einen Charaktermoment kriegen. Ich weiß nicht, was da jetzt noch mit ihm so passiert. Ich habe halt das Gefühl, er muss noch irgendeine Entscheidung treffen. Darauf wird es hinauslaufen.
Ich habe sogar auf seinem Desktop Pause gedrückt, um zu gucken, ob er irgendwie Age of Empires ganz zockt oder so.
Einfach nur chillen und zocken.
Oder ob er irgendein Spiel hat, so irgendwas, auf was ihn so ein bisschen zeichnet. Dann stand da nur Ordner, Photographs, hier irgendwie Philosophie, Geschichte. Nur so Schulfächer eigentlich. Selbst nicht mal auf dem Desktop hat er irgendwie Charakter. Ich finde halt, das ist halt so mein Hauptproblem. Dadurch, dass alle so ein bisschen Banane sind und er so ein leer.
Ich finde ihn halt vom Äußerlichen gar nicht mal so creepy.
Ich finde, er ist mehr Affe als Mensch halt.
Ja, und ich finde eher, wie er redet und so, das macht ihn creepy. Weil er in vielen Situationen, klar, er spielt dann immer so den Teufelsanwalt und hält dann eben so den Spiegel ein bisschen vor. Aber gleichzeitig, wie er halt auch Sachen priorisiert und so. Ich glaube, da wird noch irgendwas kommen, was dann halt überraschen soll. Das ist so meine Vermutung.
Da gab's halt auch schon eine krasse Szene, so ein Happening, das will ich jetzt nicht spoilern, weil mich das überrascht hat und ich das krass fand, was da passiert ist. Gerade so in Amerika und so, das Thema. Aber ist wieder nur so eine Sache, die so angerissen wird und dann nicht richtig verarbeitet wird. Du könntest über das letzte Happening in den letzten Folgen einen ganzen Anime drüber machen, wie das in Folge 1 passiert und die Charaktere, dass die restliche Zeit nur Flashbacks an die Szenen haben und es verarbeiten. Und das ist so ein Happening, das passiert hier so, wird so reingeklatscht. So, und gerade weil es eigentlich charakterspezifisch sein sollte, wer ist Charlie? Also dieser Mischwesen, was mag der gerne, was will der gern machen, für was hält er sich? Das klingt wie eine Drohung, für wen hältst du dich? das wäre so interessant, aber stattdessen ist er so ein, wird es immer so angerissen, gerade wenn es interessant werden würde in der Diskussion, ist sie meistens auch direkt vorbei und dann kommen andauernd Action-Szenen. Meinetwegen hätten sie komplett auf diese Action so ein bisschen verzichten können und hätten es lieber, da hätte ich den Babylon-Weg gefunden, dass Charlie lieber in so einer Fernsehshow, in so einer Talkshow ist und er mal eine ganze Folge nur diskutiert in einer Talkshow.
Zumal, dass er immer angesprochen wird. Er war ja mal im Medienrummel die ganze Zeit drin, ne? Und wurde herumgereicht, hat sogar den Präsidenten getroffen. Weißt du, aber davon sieht man ja nichts. Weiß nicht, ob das halt noch relevant wird oder ob das einfach nur so ist. Fände ich halt ein bisschen schade.
Ich frage mich, ob irgendwann noch ein anderer Tierhybrid kommt. Das könnte ich mir vorstellen.
Es ist ja auch noch die Sache mit dem Professor. Und da gab es ja noch diese eine Nachricht von dem Muttertier.
Ja, also das wird auch noch interessant. Ich glaube halt, wenn man auf so eine Storyline... So
ein bisschen Agenten-Action auch, würde ich sagen.
Ich finde halt, es ist ein bisschen... Also Planet der Affen, die Filme finde ich besser. Bin ich ehrlich, ich finde die Planet der Affen-Filme besser. Das hier ist eher so ein weirdes What the fuck die ganze Zeit. Aber ich finde, es könnte noch viel mehr What the fuck haben, was es leider noch nicht hat. Gerade wenn der schon sehr harte Szenen hat. Ich habe dir das schon öfters erzählt. Ich erzähle es euch grob, aber Schimpansen sind richtig mies, wenn die Menschen angreifen. Weil die schlau sind und wissen, dass Menschen zum Beispiel Hände und Gesicht mögen. Das heißt, die beißen einem die Finger ab, die Nase, die Ohren. Sie reißen einem quasi das ganze Gesicht ab. Stell dir mal vor, so eine Szene würde kommen mit Charlie. Wo er einfach mal voll Schimpanse geht im Kampf.
So, das wird halt auch, und ich ist auch einer der Kritikpunkte an ihm dann von der Bevölkerung, ja.
Und ich finde es, selbst so eine Szene, wie er einem das Gesicht abreißt, könntest du ja an. Haben wir ja vielleicht diese Season schon mal gesehen irgendwo? Ein abgerissenes Gesicht irgendwie.
Ja, wollte ich jetzt nicht spoilern, aber muss ich natürlich auch dran denken.
Ja, ich will nicht spoilern, wo, aber das kann man schon darstellen, ohne dass es zu brutal ist. Hätte ich interessanter gefunden, einfach mal, dass er, weiß nicht, völlig ausrastet oder dass er, oder meinetwegen halt erklärt er, warum er so gern Karten spielt oder Mario, keine Ahnung, aber der soll mal irgendwas wirklich von sich preisgeben, weil so ist das so, ganz komisch. Er ist wie so ein kleines Kind, wo gesagt wird, er ist ein Heiliger und das kleine Kind weiß überhaupt nicht, was abgeht.
Naja, ist wirklich so ein Spielball.
Ja,
also. An allen Fronten.
Also, ich werde zu Ende gucken, weil es so weird ist, aber richtig, also empfehlen kann ich es niemandem.
Ja, weil würde ich auf das Ende warten. Also.
Ja, vielleicht kommt noch was
Cooles. Vielleicht kommt noch was Cooles, wer weiß. Aber ich bleibe auch dran.
Okay. Das nächste habe, glaube ich, hauptsächlich ich gesehen. Du hast, glaube ich, vielleicht mal reingeguckt.
Ich glaube, ein bisschen von der zweiten Folge oder so.
Das ist im Gegensatz zu Darwin's Insane eins meiner absoluten Highlights dieser Season. Und zwar ist die Rede von Dead Account. In Dead Account ist die lustige Frage, oder ich weiß nicht, ob ich habe sowas auch tatsächlich. Ist ein bisschen creepy. Aber ich habe zum Beispiel auf Facebook mehrere Freundschaftsanfragen, also zwei Stück von Leuten, die mittlerweile gestorben sind.
Ach so, also ein Todesprofil sozusagen.
Ja, ein Todesprofil, eine Freundschaftsanfrage. Da habe ich schon immer so ein bisschen gruselig gefunden. Wollte ich jetzt danach nicht auch noch annehmen, das hätte ich irgendwie komisch gefunden. Jetzt, weißt du, was ich meine? Also, ist irgendwie ein komisches Gefühl. Und Dead Account macht quasi dieses komische Gefühl als Prinzip. Und zwar nicht nur, wenn die Person gestorben ist, sondern allgemein, wenn ein Account quasi tot ist, wie in dem Fall, und nicht mehr genutzt wird. Was passiert aus diesen toten Accounts? Und in diesem Universum werden die quasi wie Geister und manifestieren sich auf eine Art und Weise. Das heißt, du hast quasi Digi-Ghosts. Also wie Digimon quasi, so also digitierte Geister, sage ich mal. Oder so digitale Geister, das ist das richtige Wort. Was ein ganz lustiges Prinzip ist. Und natürlich, wo es Geister gibt, brauchst du auch in einem Anime Leute, die diese Geister bekämpfen. Darum gibt es jetzt so klassisch eigentlich, wie es früher so Shinto-Priester oder sowas gibt oder in Jujutsu-Kaisen, Exorzisten oder so, die bekämpfen. Bloß die machen das auch in Kombination mit digitalen Exorzistenkräften.
Du wirst gebannt.
Ja, stimmt. Das wäre auch. Und das ist halt lustig, anhand ihres Social-Media-Verhaltens, entweder was der Account gemacht hat, der tot ist, wird er zu einem anderen Monster. Und je nachdem, was derjenige macht, der Exorzist ist, verändert sich seine Kräfte. Zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel? Ach, die Heilerin der Schule, wenn die dich fotografiert, kann die hinterher auf dem Foto deine Wunden retuschieren und dich dadurch heilen.
Okay, das ist schon ganz schön um die Ecke. Aber interessant. Also spielen die auch mit den Gadgets und
genau.
Modernen, wahrscheinlich auch Apps und so.
Ja. Und eine ist zum Beispiel denn eine Stalkerin, die hat dann so eine Knarre, da kann sie einen festkleben, damit die Person nicht mehr wegrennen kann. So, und dann gibt's halt, je nachdem, oder der eine, der ist immer sehr, wie soll ich sagen, der weist immer alle zurecht. Darum hat er so einen fetten Hammer. Hat mich so ein bisschen an Richterhammer erinnert.
Ein Reddit-Mod.
Ja, wie so ein Mod. Der schwingt halt den Hammer jetzt. und das finde ich halt das Geile. Das ist halt auch.
Ja, ja.
Also das Grundsystem ist ein bisschen Panne, keine Frage. Also kann man mir nicht erzählen. Aber ich finde, das ist halt eine frische Idee. Diese digitale Monster kombinieren. Halt, Digimon sind halt süß, aber das ist jetzt halt eher horrormäßig in Kombination mit digitalen Kräften. Das ist halt alles so, hat alles so einen frischen Touch, der so leicht um die Ecke gedacht ist, und genau sowas liebe ich. Es ist halt auch ein Shonen-Anime durch und durch. Da werden wir auch sehr viele Staffeln von sehen. Das habe ich im Gefühl. Es geht auch darum, der Hauptcharakter direkt ist ein Internet-Troll zum Beispiel. Und der zufälligerweise, Anführungsstriche, zufälligerweise die gleichen Kräfte wie der gefährlichste Dead-Account, der den Exorzisten insgesamt bekannt ist. So. Und anstatt den jetzt zu töten, sagen sie, ey, wenn du die gleichen Kräfte hast wie der böse Dead-Account, so blaue Flammen.
Ah ja, natürlich.
Dann nehmen wir dich doch mit auf die Exorzistenschule und fang an, dich zu trainieren. So Classic, Akademie. Hatte auch so Tōgen Anki, hatte es auch erst.
Ja, man kennt es halt.
So, und was aber diesen Anime für mich ausmacht, ich finde die Charaktere super. Ich mag fast alle Charaktere, ich mag das Kräftesystem. Der Sensei ist eine Mischung aus Urahara und Shunsui. Der hat so ein Laidback mit einer Assistentin, die eine Brille hat und streng ihm hinterherrennt. Genauso wie Kyoraku.
Ist ja wirklich genauso, ja.
Aber hat währenddessen die ganze Zeit einen Fächer und lacht. Wie Urahara. Also der Macher war auf jeden Fall Bleach-Fan. Genauso wie ich. Darum gefällt mir auch jetzt Dead Account. So, ich finde es, ich meine, ist es richtig ein Highlight von mir geworden zur Season? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich glaube, ich finde es auch noch mal geiler als Tōgen Anki, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn mir Tōgen Anki auch gefallen hat, weil diese Mischung mit diesen digitalen Kräften noch um die Ecke denken noch erfordert, was ich einen frischen Kniff finde, den ich einfach toll finde. Ich kann den auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde es schade, dass man nicht mehr von dem hört, so im allgemeinen Tenor. Weil der halt, wie gesagt, was ganz Frisches ist. Und auch so ein bisschen Horror, nicht wirklich gruselig, aber so ein bisschen groteske Designs. Und ich freue mich schon, wenn irgendwelche, also da wird's geile Gags geben einfach. Es gibt so einen Dämon, der immer alle angestupst hat. Oder das ist deine Kraft. Du kannst dann die Geister besingen, indem du immer auf dein Handy stupst. Und du stupst ihn überall mit Fingern und piekst ihn so.
999 Stups.
Und ich freue mich einfach nur, was da alles schon passiert. Weil die eine ist auch eine Marionettenspielerin wieder, die versteckt sich immer im Karton und hat irgendwelche Roboter. Und sie ist so, wenn man sie sieht, traut sie sich nicht zu sprechen. Und wenn sie versteckt ist, ist sie übelst so eine, die dich den ganzen Tag beleidigt. Und wie so jemand, der sich online nicht traut, vor die Tür zu gehen, aber.
Ja, so ein Hate-Flamer.
Genau. Und ganz viele so eine Standard-Tropes an Menschen, die es wirklich gibt in dieser Welt, werden da irgendwie durch den Kakao gezogen auf eine coole Art und Weise.
Das klingt schon ganz lustig. Ich habe, glaube ich, eine Folge reingeguckt. Es sah auch von den Animationen, fand ich, besser aus, als ich dachte. Also auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Der Sensei hat irgendwann einen Kampf. Und der sieht echt geil aus. Der hat auch eine coole Art. Der Sensei, will ich jetzt nicht spoilern, der hat eine coole Art zu kämpfen, wie er kämpfen muss. Und das geht schon ab. Und sieht sehr cool aus. Ich werde da auf jeden Fall dranbleiben und bin da hyped. Das ist so einer meiner Shonens der Season, wo ich mich freue. Ich freue mich ja immer, wenn ich so einen Shonen-Anime entdecke für mich, der mir gefällt. Und ich weiß jetzt, Dead Account Staffel 1, ich werde dich noch 4-5 Staffeln mindestens gucken, bevor ich drüber nachdenke, dass du vorbei sein könntest. Auch weil die Schule, jetzt in den neuesten Folgen ging es darum, haben wir nicht mal alle unsere Klassenkameraden kennengelernt, heißt es Kampf gegen die Klasse A. Wir starten diesmal nur in Klasse B. Auch mal interessant. So, und dann werden, standardmäßig wissen wir schon, das sind die Freunde von morgen gegen noch andere. Und ach, das ist alles toll. Ich freue mich die ganze Zeit, jeden krassen Charakter, der schon inszeniert wurde, irgendwelche anderen Lehrer oder Direktor oder so. Wenn man schon weiß, wenn die Person mal kämpft, das wird übelst abgehen. Das liebe ich so in Anime. Und darum, das bedient alles Dead Account für mich perfekt.
Okay. Ja, das klingt gut. Der Trailer hatte mich nicht so abgeholt, aber irgendwie hat es mich dann doch interessiert. Ich habe aber noch nicht geschafft, reinzugucken. Aber ich denke, das hole ich noch nach.
Vielleicht auch eher mit Gacha Akuta zu vergleichen als mit Tōgen Anki. Insofern, ja, dass es ein ganz eigenes Ding macht irgendwie.
Stimmt schon.
Nicht vom Look her so sehr, aber vom Kräftesystem.
Schon einen eigenen Vibe.
Ja.
Ja, als nächstes haben wir ein Detektiv-Anime. Ahnen no Jinkenbo. Ich habe gerade die deutsche Übersetzung nicht. Aber im Grunde geht es darum, dass es halt ein Monsterstadt, ein Vampir-Detektiv. Und er löst dann hier und da mal so Fälle. Ich glaube, ich habe 3-4 Folgen geguckt und es gibt das klassische Herrenhaus und vorher gibt es noch einen Plot, wo man halt kurz ungefähr sieht, was er so macht, prinzipiell als Vampir. Und dann geht es eigentlich darum, dass sie Fälle lösen.
Ja, also es sind.
Ich weiß, ich habe mir nicht so viel dazu aufgeschrieben. Ich habe auch nicht so viel geguckt, halt, ich glaube, 3 Folgen.
Also ich habe die ganzen Folgen geguckt bis hierher. Ich glaube 5, 6, 7, keine Ahnung mehr, wie viel waren. also der, die erste, wie soll ich sagen, es sind verschiedene Fälle immer und die gehen ein paar Folgen. So, dann hast du ein paar Hauptcharaktere, wo du teilweise die kennenlernst über den Fall, zu dem sie zu Arne kamen. Okay, Mann, das war ein komplizierter Satz. So, sorry. Also, man lernt die Charaktere kennen durch Flashbacks, wo Arne irgendeinen Fall gelöst hat. Und da war es zum Beispiel so ein Mädel, so ein Blondes. Und dann erfahren wir, wie kam sie in diese Detektei. So, das ist so quasi die erste Staffel. Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen langweilig. Was soll ich sagen?
Ich hätte es auch nicht bei Stange gehalten. Ich weiß nicht, es ist nicht so.
Ich fand die erste
Vampir genug und auch nicht Detektiv genug.
Ja, die erste Episode, die war richtig cool irgendwie.
Mit dem Ende habe ich auch nicht gerechnet.
Ja, mit den die ersten zwei, drei Folgen, da gab es dann so einen What the Fuck-Moment. Da dachte man, okay, jetzt wird's interessant. Na, wird's aber dann irgendwie nicht. Irgendwie, es zieht sich immer länger und die führen immer unnötig Gespräche. Und dann will er andauernd, dass das neue Mädchen irgendwie auf die Lösung kommt. Ach, das ist so anstrengend. Und irgendwie, denn das Herrenhaus, das ist dann irgendwie auch nichts Besonderes, die Geschichte. Die hat man schon tausendmal. Das
sind halt auch so ein Zwei- oder sogar Dreiteiler, glaube ich.
Hat man auch schon tausendmal gesehen. Dann ist er auch direkt wieder der krasseste Übervampir überhaupt. Das heißt, egal wer kommt, es ist eh keine Gefahr und keine Spannung. Weil eigentlich müsste er als übelster Übervampir ja auch eine krasse Wahrnehmung haben, meiner Meinung nach. Und er müsste hören, wer lügt. Er müsste riechen können, wer sonst was unterm Schuh hat. Weißt du, was ich meine? Ich finde das alles, es ist sehr generisch. Es ist auch nicht richtig lustig. Ich weiß nicht, ich guck's weiter. Aber irgendwie hat mich das mega enttäuscht. Ich habe da irgendwie mit ein bisschen was Bunterem entweder ein bisschen more spooky oder ein bisschen bunter, lustiger mit ein paar coolen Monstern mehr. Aber irgendwie ist es übelst dröge. Ich muss, da ist der einzige Anime, glaube ich. Ich habe hier Johnny with Witch mit der Tante und der Nichte, mit den toten Eltern. Das habe ich viel leichter durchflohen können als den Arne-Anime. Fall of Study of Arne oder so heißt der, glaube ich, im Englischen.
Hm. Ja, genau.
Ja, also den fand ich wirklich. Ah, ich gucke ihn jetzt zu Ende, weil ich eh schon so weit bin. Und weil ich jetzt, das Mumien Girl will ich noch das Flashback wissen. Aber den kann ich wirklich nicht empfehlen. Da gibt es andere hier, Bloodlet. Den gab es auf Prime das letzte Mal, als ich geguckt hatte. Da geht es nämlich auch um so einen Vampir-Lord. Und das ist irgendwie, der hat auch verschiedene Case-of-the-Day-Fälle in der Monsterwelt. Und das ist irgendwie cooler. Also wenn, dann guck lieber Bloodlet und hier nicht den Arne-Anime.
Ja, von mir auch keine Empfehlung.
Was hingegen eine richtige Empfehlung von mir ist, was mir richtig gut gefallen hat, ist Kaya-Shan Isn't Scary. Mhm. Da geht es darum, eine Kindergärtnerin kann ein Monster sehen. Und haut die auch so ein bisschen, sie ist so ein bisschen wie die kleine Schwester von Mob aus Mob Psycho 100.
Aha.
Sie hat auch so, ist auch so super stark gegen Geister und kann die dann kaputt hauen. Und dann geht es eigentlich, sind zwei Folgen in einer, so 10-Minuten-Episoden. Und die heißen meistens sowas wie, Mülleimer ist tabu. Und dann geht es darum, dass dann irgendein Kind am Anfang, sie klebt dann den Mülleimer zu und sagt, es ist tabu. Dann wird sie weggeschickt, sagt Kaya, das machen wir hier nicht, sei nicht so ein unartiges Kind. Dann macht die Erzieherin auf und wird von einem Geist gefühlt gefressen.
Okay, verstehe. Sie sieht also die Sachen und versucht dann, das zu verhindern.
Genau.
Mit ihren Mitteln.
Und das ist halt ganz süß, weil ihr Standardspruch ist tabu. Sie will immer alle beschützen und sagt, X und X ist tabu. Und das macht ihren Trademark-Charakter so sehr aus, weil sie so zuckersüß ist. Und währenddessen sie eigentlich so ein krasses Monster ist, was Geister jagt und vernichtet, ist sie währenddessen immer noch ein sehr unschuldiges, kleines, realistisches Mädchen, was süß ist.
Aber warte, das Mädchen jagt die Geister oder die Erzieherin?
Nee, das Mädchen.
Und die Erzieherin sieht die nur?
Ja, die fängt irgendwann an, die Erzieherin, dass sie dann auch die Geister sieht und versteht, Kaya ist gar nicht so weird und komisch. Die versucht scary. Die ganze Zeit nur alle zu beschützen. So. Und sie hat halt auch das Problem, dass ganz oft Leute Sachen mit ihr assoziieren, vor denen sie die Leute eigentlich rettet. Darum Kaya-Shan Isn't Scary. Und das gefällt mir richtig gut, weil das ist schon ganz schön düster teilweise, die Monster-Designs. Gleichzeitig dieser Spagat zu einem süßen Kindergarten-Anime, wo ich mir manchmal dachte, Kaya-Shan könnte auch eine Freundin von Anya aus Spy X Family sein.
Denken, ja.
So, und ich finde auch, sie hat genauso viel Trademark. Genauso wie Anya oder Shin-Chan. Ich dachte mir, das ist das dritte Kind in der Anime-Welt, wo ich dachte, cool. So, das wäre aber auch mal ein cooles Crossover.
Das stimmt.
Anya mit Kaya oder mit Shin-Chan. Weißt du, was ich meine?
Okay, sehr nice.
Jetzt ist aber in den letzten Folgen bei Kaya-Shan was passiert, das spoilere ich nicht. Aber es scheint ein bisschen eine größere Story hinter allem zu stecken, als dass das nur einfach Case-of-the-Day-Episoden wären. Und das, was dahinter steckt, will ich auf keinen Fall spoilern, aber dachte man sich, what the fuck. Also das ist jetzt schon fast, das ist richtig Richtung Horror-Horror, was da angeteased wurde. Und zwar schon jetzt in zwei Aspekten. Das will ich, wie gesagt, nicht spoilern. Darum bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, weil ich glaube, es wird zum Ende noch viel düsterer als bisher schon. Und ich finde es, super. Dadurch, dass sie ein Kindergartenkind ist, wird jede Langeweile mit einem kleinen Gag oder einer süßen Szene aufgebrochen. Zwischendurch immer coole Monster-Designs. Und dadurch, dass es immer so 10 Minuten sind, innerhalb von einer 20-Minuten-Episode, ist auch nie eine Geschichte zu lang, dass man das Gefühl hat, die zieht sich zu lang. Oft Settingwechsel, Charakterwechsel. Macht mir mega viel Spaß, hat mich völlig überrascht. Hätte ich nie damit gerechnet, dass mir es so gut gefällt. Kriegen
wir diese Season noch einen guten Horror-Anime.
Ja, und noch was mit Kindern. So, oh, süß. Ein Kind würde ich das nicht gucken, glaube ich. Dafür ist es zu spooky. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn ihr Spy X Family guckt, weil ihr Anya so süß findet und noch ein Horror-Fan seid, dann glaube ich, ist Kaya-Shan Isn't Scary genau das Richtige für euch. Kann man auf jeden Fall machen. Da im Gegensatz zu Arne wirklich was ich empfehlen kann.
Okay, nice.
Okay, ich habe noch zwei Sachen gesehen. Mhm. Ich mache jetzt gerade übelst Werbung jetzt für dich, weil jetzt geht's gut weiter. Denn als nächstes habe ich noch gesehen Scum of the Brave. Da ein ganz komischer Anime. In 10 Jahren wird er in irgendwelchen YouTube-Listen sein und vergessen sein. Aber ich möchte hier darüber reden, weil ich ihn cool finde. Und zwar geht es in Scum of the Brave darum, irgendwann haben die Yakuza angefangen, sich so, ich glaube, das basiert darauf, dass diese auch sich umgebaut haben, mechanisch oder auch Drohnen genommen haben. Jedenfalls wurden die Yakuza zu Dämonenkönigen.
Ah ja, genau.
Ja, und das sind halt quasi so Monsterwesen mit Superkräften.
Okay, okay. Und jetzt halt wahrscheinlich.
Und die übernehmen, haben dann Regionen übernommen, so wie so damals Fürstentümer, muss ich dir vorstellen, innerhalb von Städten auch und so. Und dann kam natürlich die Regierung und was hat die geschafft? Die hat Braves eingeführt. Das sind eigentlich Auftragskiller, die so ein Doping kriegen und je nachdem, was sie für ein Typ sind, kriegen sie eine andere Superkraft. Das heißt, es kämpfen Yakuza mit Superkräften gegen Auftragskiller mit Superkräften. Jetzt klingt das erstmal ein bisschen anders, als es ist. Weil diese Dämonen-Lords sind schon eher noch Gangster im Anzug. Die haben vielleicht mal so einen komischen, wie All for One in My Hero Academia, so einen komischen Kopf oder so.
Okay, also eher so Character-Traits.
Ja, es sind eher die Kräfte, die da interessant sind. Sind jetzt aber auch, die Yakuza sind schon klassisch. Der Auftragskiller ist halt ein Laidback-Typ. Über den trägt sich auch der Anime. Der hat halt dieses Cowboy-Bebops-Feeling, so, der raucht gerne eine Kippe, ist aber auch hart. Also das ist nicht so, als macht der Gefangene. Wenn er das Gefühl hat, ist es sicherer für mich, wenn der jetzt stirbt, killt er auch die Gegner die ganze Zeit. Und er ist aber gleichermaßen, ist er ein eiskalter Auftragskiller, der mit einem Bastardschwert durch die Gegend rennt und übelst abgeht. Er hat auch seine Superkraft, die kann ich spoilern, nur vom Hauptcharakter. Wenn er sich die Droge spritzt, ist wie Deadeye in Red Dead Redemption, geht für ihn alles in Zeitlupe.
Okay, verstehe.
So.
Kennt man ja. Aber es ist dann auch cool inszeniert.
Es ist auch ganz cool inszeniert. Die Gegner und die Kämpfe, das ist auch alles so ein ganz komisches, düsteres Setting. Es fühlt sich, eigentlich die Charaktere und so sehen aus, als wäre es ein Shonen, aber es fühlt sich überhaupt
nicht an. Ich habe halt das Cover gesehen und das ein bisschen gelesen und dachte mir,
Es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Shonen. Was auch cool ist, dieser eiskalte Auftragskiller will eigentlich sein Lebensinhalt ist, er spielt am liebsten mit seinen Kumpels Magic quasi. Also sie sagen nicht Magic, aber die Karten, wenn man sich die anguckt und Magic gespielt hat, sieht man, es sind Magic-Karten und will dabei Bier trinken und Pizza essen.
Das ist doch mal ein Ziel.
Und er will eigentlich gar nicht so sehr Auftragskiller sein, er macht das nur, damit er sein Traumleben führen kann, und zwar mit seinen Kumpels Pizza essen, Magic spielen und Bier trinken.
Finde ich gut.
Und ja, dann geht's halt los, dass er so an ein paar Schülerinnen gerät, weil es gibt auch eine Art Schule für Braves. Jetzt, er ist noch aus der alten Garde, der hat das irgendwie so gelernt in so einer Willenszeit und jetzt gibt's richtig eine Akademie. Und da kommen halt so 3 Schülerinnen auf ihn zu und sagen, ey, wir sind voll schlecht, aber wir wollen gern Braves werden, du musst uns jetzt trainieren. Und in jeder Folge überzeugen ihn gefühlt anders oder in jedem Szenario, warum er sie trainieren soll. Ihr Hauptargument ist, dass der Vater von einer der drei Mädels super reich ist. Und der gibt ihm dann immer übelst viel Geld. Und dann hat er so eine Situation, wie der eine Kumpel fragt, ey, ich habe noch ein Konzertticket für den Weltmeister in Magic. Was auch immer der Auftritt sein soll, habe ich mir gefragt. Zeigt er seine Deckliste oder was?
Alle Black Loti.
Ja, ja, er zeigt so seine Karte hoch so und rumgehen lassen wird er sie nicht.
Oh, sie ist gegradet.
Ja, und dann jubeln alle so. Ja, das habe ich mir wirklich gefragt. Aber dann heißt es, ja, das Ticket kostet aber x Credits. Und dann sagt er, wie viel wollte dein Vater mir nochmal bezahlen? Na gut, komm, wir gehen heute trainieren. Aber es kommt auch schon zu krassen Kämpfen. Also, die haben auch manchmal so Mind-Fähigkeiten. Es gibt verschiedene Typen, Verstärker-Typ, Aufspürtyp und so weiter. Und es ist halt, also wie gesagt, es hat mich so überrascht, weil es dann auf einmal ultra brutal wird. Auf einmal werden Kehlen durchgeschnitten, Arme abgehackt.
Okay, also Martial Arts mit Yakuza oder wie so dann
in dem Tenor. Und dadurch, dass alle haben immer Superkräfte, wird aber auch gesagt, irgendwann stirbst du. Also du kannst nicht immer brave sein. Es wird immer gesagt, du musst im Idealfall gut Geld verdienen und dann gehst du in Ruhestand mit der Kohle, die du verdient hast. Und manche werden halt auch bestimmt verrückt noch und sowas. Was halt cool ist, die Kräfte sind immer sehr kleinteilig. Die haben nicht so mega viele Kräfte. Zum Beispiel, die eine hat nur die Fähigkeit, sie kann wie so ein Hitze nimmt sie wahr, wenn einer sehr stark ist. Das heißt, also
eine Thermosicht, aber nach Stärke skaliert.
Genau, nach Gefahr für sie. So ist das erklärt worden.
Spinnensinne.
Genau, wie so ein Spinnensinn. Und damit muss die dann arbeiten. Ansonsten hat sie dann halt ein Schwert, sieh zu, wie du klarkommst. Aber andere können dann teleportieren oder wer anderes hat noch einen Monsterarm oder sowas. Also die Kräfte sind halt so interessant, weil die sind halt nicht so mega stark, sondern immer so ein kleiner Perk, der dann optimal genutzt werden muss. Aber auch zu dem Preis, dass du immer gefährlicher es für dich wird, je nachdem, wie viel Ladung dir gibst. Diese Droge kostet auch ultra viel Geld. Oft ist es auch so, er muss am Ende der Folge gibt
das ganze Geld wieder ausgeben.
Ja, damit er seinen Vorrat auffüllt. Aber
für Kippen reicht's noch.
Und ich wusste immer gar nicht, worum es hingeht, weil es ging nicht um diese Freunde in der Bar so richtig und aber auch nicht so richtig um diese Mädels von der Schule, um die er sich kümmert. Dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, in welche Richtung geht das jetzt? Und jetzt letzte Folge ist, was passiert, das verändert jetzt, glaube ich, den Ton der ganzen Serie nochmal. Darauf freue ich mich schon auf Season Review nochmal drüber zu sprechen. Also wie gesagt, ich finde den super interessant. Der sieht irgendwie null interessant aus vom Cover oder wenn man sich Trailer anguckt, kann ich alles nachvollziehen. Ja,
ist bei mir voll unten durch und dann war da.
Aber wenn man den guckt, ist man echt krass überrascht, weil da redet keiner drüber und ist irgendwie super cool. Und die Action ist auch richtig gut, die Kräfte sind gut, es ist düster, der Humor funktioniert für mich. Ich finde den durchweg einen unterhaltsamen Anime. Freue mich da auch weiter zu gucken. Okay, und den letzten, den ich für heute mitgebracht habe. Boah, ich hätte den englischen Titel aufschreiben sollen. Der hat auch einen englischen, irgendwie Fire Slayer Oeno oder so. Ich lese jetzt den japanischen durch, du kannst den vielleicht in die Shownotes auch den dann ich auf Englisch in die Timecodes.
Das mache ich eh immer. Ich gucke, was so bei uns die Namen sind.
Hikuidori Ushu Boru Tobigumi.
Genau der.
Okay, es geht um ein Team, was aufgebaut werden soll aus Samurai, weil das gab es wohl früher wirklich. Das ist wohl oft an historischen Sachen angelehnt. So eine Art Feuerwehr-Samurai. Die ist ein Samurai-Squad, was nur dafür zuständig ist, Brände zu löschen.
Mhm.
So, und der eine ganz berühmte, krasse stirbt bei so einem, das nennen die, das fand ich auch interessant, ob sowas wirklich gibt. Recherchiere ich mal zum nächsten Mal, habe ich jetzt heute versäumt. Und zwar ein roten Maulwurf. Was denkst du, ist in Feuerwehrmannsprache ein roter Maulwurf?
In der Sprache? Ich weiß nur, dass diese Tierpelze auch teilweise verehren.
Es ist ein Unfall und zwar von einem Feuerwehrmann. Und zwar, ich weiß, das gibt's bestimmt echt auch, wenn du eine Tür aufmachst und da schießt dann der ganze Flamme, die ganzen Flammen aus dem Raum in so einem Hochdruck raus.
Ja, das ist gefährlich. Aber warum Maulwurf?
Wahrscheinlich, weil er sich vergraben hat und versteckt in seinem Loch, bis du aufmachst. Also das haben sie nicht genannt, warum es Maulwurf. Aber das kann man auch schon mal sagen, der Lehrmeister vom Hauptcharakter. Und der Hauptcharakter ist so, nein, er hat mal falsch wen gerettet.
Mhm.
Oder durch ihn ist wer gestorben oder wurde verletzt. Darum hat er gesagt, nee, ich bin nie wieder Feuerwehrmann, ich bin raus. Dann stirbt aber durch den Brandleger, sein Lehrmeister, durch so einen roten Maulwurf. Und dann sagt hat er vorher aber gesagt, wenn mir mal was passiert, geht zu dem Mann. Das ist der Beste für den Job. So, und dann ist quasi Folge 1, wird da hingegangen und wird gesagt, ja, wir wollen jetzt hier eine neue Feuerwehrmann aufbauen. Der hat gesagt, du bist der Beste. Mhm. Wir haben niemanden mehr, der so richtig da mitmachen will. Und wir haben auch kein Budget. Aber you go. Und dann ist es schon ziemlich episch. Weil dann ist direkt, da habe ich mich direkt in den Anime verliebt, weil er direkt der eine schwört, ohne dass er will gar nicht zustimmen und sagt, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Und dann steht so ein anderer direkt auf, so ein Beamter und sagt, ich werde schwören, wenn er diesen Job nicht perfekt macht, bringe ich mich um.
Just summarize things.
Ja, und immer direkt dieses komplette All-In-Gehen der Ehre. Weißt du, was ich meine? Mm-hmm. Wenn ich jemandem empfehle, dann empfehle ich ihn und gehe dafür durch die Hölle. Das ist euer Mann, den ihr braucht. Und dann lässt er sich halt dazu überreden. Und dann ist es halt ganz cool, dass es genauso ist, wie man denkt. Dann braucht er verschiedene Leute, was die Feuerwehr zu der Zeit brauchte. Und das ist der interessanteste Part des Anime, weil ich hätte jetzt nicht gewusst, wie die im 14. Jahrhundert in Japan Feuer gelöscht haben.
Mhm.
Und da lernt man ganz viel drüber, super spannend. Nur die Position, die er braucht. Braucht erstmal einen Chefabreißer, weil die Häuser alle aus Holz waren, wenn Brand war, damit sich das nicht weiter ausbreitet wurde, und um das brennende Haus einfach eiskalt das komplett, die ganzen Gebäude weggeknüppelt mit Hämmern.
Ja, macht Sinn.
Und dann hat er halt, dann versucht er sich halt erstmal natürlich in einem Anime einen super kräftigen Typen, mit so einem, dem er so einen Hammer in die Hand drücken kann, der die Wände übelst wegwumst. Und da will ich nicht erzählen, wen er sich sucht, aber das ist so die erste Position. Natürlich muss man die Feuerwehr auch wissen, welches Haus sollte ich als erstes wegwumsen? Wie ist der Wind jetzt und wie dreht er sich vielleicht noch? Das heißt, sie brauchen auch noch einen Windleser, quasi heutzutage einen Meteorologen. Das ist wirklich einfach ein Wissenschaftler durch und durch, der anhand von Beobachtungen und Temperaturfällen und so sagen kann, oh nein, der Wind dreht sich bald, wir müssen da die Häuser abreißen, sonst breitet es sich aus. Und der dritte Job, das ist der größte Quatschjob, und wenn es den wirklich gab, war er komplett bescheuert. Der dritte große Job, wo sie wen brauchen, ist, oh, das kannst du dir nicht ausdenken, der muss mit so einer komischen Fahne aufs brennende Haus klettern und da wedeln, um zu zeigen, hier brennt's.
Ah, ja, sonst hätte ich es auch nicht gesehen. Wirklich? Ich bin da jetzt reingelaufen.
Ja, es ist wirklich so. Und du denkst dir, what? Und da müssen wir auch wirklich mal recherchieren, ob es den Typen wirklich da.
Schon auf das brennende Gebäude.
Aufs brennende Gebäude. Und da braucht er halt jemanden, der besonders gut klettern kann und furchtlos ist.
Wollten einfach Leute loswerden.
Ich glaube. Und der steht dann so, wo ist die Fahne? Ich weiß nicht, vom ganzen Rauch sieht man die nicht. Da habe ich mich wirklich gefragt. Vielleicht hat es auch was Symbolisches, irgendwie welche, weil es wird auch gesagt, jede so Stadtgebiete haben verschiedene Feuerwehr-Samurai-Einheiten. Und dann geht's halt darum, wie die halt jetzt in den letzten Folgen haben sie quasi ihren letzten Mann gefunden für ihr Team. Und jetzt geht's darum, wie sie einem Brandleger auf die Spur kommen müssen, der die ganze Zeit innerhalb der Serie irgendwelche roten Maulwürfe legt. So. Und das ist super interessant. Also ist jetzt nicht mega der Crime-Fall, weil man auch schon viel zu früh gesehen hat, wer dafür verantwortlich ist, weil sie es einfach gezeigt haben.
Okay. Naja, ist halt so.
Und wären die Hauptcharaktere nicht dumm, wüssten sie es auch, weil sie den schon getroffen haben.
Das Verräterus, ein Verräter.
Ja, ja. Also es ist übelst obvious und das okay, darüber transportiert sich dann nämlich. Der Anime ist aber diese Ehre, auch dieses, lieber brenne ich ab, bevor ich hier nicht in die Flammen rette.
Hey,
und
es wen gibt rette. So viele Feuerwehrserien.
Und auch viel so.
Kann es auch als Anime geben.
Und auch so Diskussionen. In der einen Folge hat einer fast die ganze Folge nur mit einem Arzt diskutiert, ob sie die eine Frau raustragen dürfen, weil er meint, die stirbt, wenn ihr die bewegt. Ist ja ein realistisches Setting irgendwie, weißt du, was ich meine? Ein realistisches Problem. Und das finde ich halt so geil, dass du wirklich das Gefühl hast, du lernst geschichtlich was, auch mal wieder noch was Neues über das alte Japan, was man so noch nie beleuchtet bekommen hat. Wie wurde Feuer gelöscht? Wie standen die in der Gesellschaft zu normalen Samurai? Was für Probleme? Zum Beispiel in einer Folge, waren die reichsten Händler der Stadt, waren die Häuser, die abgerissen werden sollten mit ihren ganzen Waren drin. Und die haben sich dann dahingestellt, haben gesagt, da beschweren wir uns beim Shogun, wenn ihr jetzt, und hier, der Wind weht doch in die andere Richtung. Und dann kam der Windleser und hat gesagt, nee, der dreht sich in einer halben Stunde, ich schwöre bei allem, ich schwöre. Und dann so, ja, erzähl mal weiter, euch interessiert eh keiner. Und dann so eine Konflikte, dann dürfen sie jetzt die Häuser abreißen oder nicht, wo es denn eher so um Berechtigung und Befugnisse geht.
Das klingt auch gut eigentlich, wie eine Doku.
Ja, es ist wirklich super spannend, einfach dazu zu gucken.
Die habe ich gar nicht so gesehen im Trailer.
Es sieht ein bisschen komisch aus, weil es auch ein bisschen CGI ist. Ja. Aber das ist auch kein Anime, der sich großartig über Kämpfe oder Animationen. Das ist halt eher so interessant, was man Historisches lernt, mit ein paar coolen, sympathischen Charakteren. Und jetzt so ein bisschen im Crime-Fall durch den einen Feuerteufel. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, gibt's auch bei Crunchyroll. Macht, ist super leichtgängig und macht Spaß auf jeden Fall. Ja.
Allgemein gibt's jetzt halt noch Special und Movie. Wir haben auch ein paar auf jeden Fall rausgesucht, aber wie es halt immer so ist, die gibt's halt noch nicht, haben wir noch nicht zu gefunden.
Gerade weil die aus China und Korea viel
kamen. Ja, und auch hier Kinofilm noch, deswegen. Aber eine Sache ist auch schon komplett draußen. Ich habe jetzt die ersten 10 Folgen geguckt, ich glaube, du
krass. 6. Ich habe 6 geguckt, ich konnte nicht 10. Es
sind 20 insgesamt.
Ja, ich weiß. Ja, wir können ja drüber reden.
Und es geht jetzt um, ich habe 2 Namen gelesen, Prism Rondo oder Love Through a Prism. Und es geht um eine japanische Studentin, die jetzt in England Kunst studiert, mit der Vorgabe vom Elternhaus oder von der Mutter hauptsächlich, du musst die Beste werden in 3 Monaten, sonst kommst du wieder zurück nach Japan. Also du musst quasi diesen Wettkampf gewinnen.
6 Monate, aber
oder 6 Monate, halt ein Semester. Und dann lernt sie da halt die Leute kennen und die anderen Kunstschüler und dann machen sie Kunst. Und es ist natürlich auch Romance so ein bisschen und auch so Slice of Life. Aber ist nicht so, dass man die ganze Zeit es nur darum geht, dass irgendwie gemalt wird. Ich finde halt auch das ein bisschen schade tatsächlich, dass man diese Maltechniken gar nicht so sieht, weil das hätte mich schon eher interessiert. Es ist halt schon eher Romance.
Ja, also es ist nicht mal nur Romance. Ich glaube, ich möchte niemandem absprechen, dass man da Spaß mit haben kann. Ich mag auch Bollywood-Filme. Ich verstehe auch, wenn man die nicht mag. Aber das hier hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie so dieses Traumtagebuch von einer 12-Jährigen.
Es hat auf jeden Fall so Fanfiction-Twilight-Vibes.
Ja, wirklich Fanfiction passt gut. Erstmal geht's los. Also ich kann so schön malen. Ich bin erstmal so krass, dass ich ein Stipendium an einer internationalen Hochschule kriege. Dort verliebe ich mich in den schönsten Jungen. Er ist blond und hat blaue Augen. Aber ich gehe ja nach den inneren Werten. Das ist mir wichtig. Oh, er ist noch ein krasserer Künstler als ich.
Und er ist eigentlich auch ein Rüpel.
Er ist eigentlich ein Rüpel, aber irgendwie ist er auch ganz süß. So, und dann stellt sich raus, oh, er ist auch noch ein Prinz. Also eine Art Prinz. Und wow, er hat ein Pferd, was heller leuchtet als Schattenfell
dieses
in Herr
Pferd,
der Ringe.
Das hat mich so gekillt.
Das ist das.
Da kommt einfach dieses Pferd sieht aus, als würde es selber einfach Pferde besitzen.
Nee, das Pferd sieht aus, als wäre es so ein Gott der Pferde.
Ja.
So ein also goldenes Licht ist drauf.
Es wird auch so inszeniert.
So, Bibi und Tina würden so von ihrem Pferd absteigen und die so wegschicken und so vor dem verbeugen, weißt du? Also, das war mir alles zu drüber. Also ich hatte echt Bock drauf. Ich fand auch.
Ich finde halt ab dem Moment, wo klar wurde, dass er der reichste Junge überhaupt in der ganzen Imperium ist, das ist ja noch, was ist das, 1900 noch was?
Ja.
So in den Dreh halt. Seiner Familie gehören einfach alle Ländereien gefühlt.
Weißt du, und andere haben ein Schloss.
Der Palast, wo die sind, das ist doch ihr kleinstes Sommerdomizil vielleicht. Also.
Ah nee, da sind sie vorbeigefahren. Also die haben so 20 so eine riesen Schlösser.
Das ist komplett.
Und ich bin auch ehrlich, ich kann mich ja mal outen. Vielleicht auch in den Epstein-Files gerade jetzt noch aktueller, aber ich mochte noch nie irgendein Königshaus. Weder das Englische noch, weiß nicht, das aus Estland oder Norwegen ist mir alle. Ich hasse den Adel. So auch in Deutschland. Die sollen sich alle verpissen. Wirklich.
Du liest also nicht die Bunte?
Nee. Das geht mir so auf den Sack. Wahrscheinlich gut, die Generation vielleicht nicht mehr ganz so, aber viel dessen Reichtum basiert darauf, dass dem armen Volk in der Geschichte der Menschheit sehr viel Leid zugefügt wurde und sehr viel genommen wurde. Und dass man das heutzutage abfeiern kann in Medien, das ist für mich völlig abwegig. Das ist, als würde man One Piece gucken und die Himmelsdrachenmenschen anfeuern und von denen die neuesten News lesen. Da macht ihr euch jetzt drüber lustig, aber wenn ihr euch Sachen zum englischen Königshaus gebt, ist das so für mich. Und als er dann auch noch Adel war, ich dachte wenigstens so eine Titanic-Story. Er ist so ein Jack, weißt du, er kann
ihm. Das sieht ja auch so aus.
Ja, ja.
Und er hält sich auch ein bisschen so.
Ja, dass er wenigstens so, er kommt zwar von der Straße, aber er hatte immer den Traum vom Malen und so.
Und
aber,
selbst das wäre schon Klischee gewesen.
Ja, selbst das wäre Klischee, aber dass er jetzt sogar noch der Märchenprinz ist, das ist, hat mir, nee, sorry, also guckt euch das an. Ich habe da kein Problem. Ich hasse das nicht. Ich sag auch nicht, dass es scheiße ist. Auf keinen Fall würde ich das sagen. Ich sag aber, für mich ist es scheiße. Ich finde, das turnt mich so ab, alles, was in den ersten 6 Folgen passiert ist. Und ich habe mir wirklich viel gegeben schon in diesem Podcast. Und ich werde mir auch viel Quatsch geben. Aber irgendwann hört die Freundschaft auch auf. So, als der auf einmal der Prinz war, da hat es für mich auch. Und was halt auch noch mal, was man auch mal kritisieren kann. Ich wusste immer, was als nächstes passiert. Das ist wirklich der klischeebeladenste Anime, den ich seit langem gesehen habe. Nirgendwo konnte ich so gut jede nächste Szene callen. Alles, was die Charaktere als nächstes machen. Es war immer so offensichtlich und nur Überraschung und leider, wie du schon gesagt hast, für mich auch zu wenig Kunstthema, weil das hätte ich auch, sie zeigt ihm einmal, wie man mit so einem japanischen Schreibutensil.
Weil optisch sieht es halt auch gut aus, sie könnten da viel mehr mitmachen.
Zeigt ja auch, wie man sie so mit diesem japanischen Ding malt, wenn die da mit ihrem Fahrrad da unterwegs sind irgendwie und das war meine liebste Szene fast.
Ja, sie bringt ihm da mal was bei. Ja.
Und auch wie er, hast du mir auch zu bieder, wie der als super Kunstgenie so mein aller... auf meinem Privatprofil, ne, zeige ich dir noch. Mein allererstes Bild auf meinem Instagram-Profil ist die Spiegelung eines Basketballkorbes in einer Pfütze. Da kam ich drauf mit Anfang 20 mit meinem ersten Handy, was Kameras gefühlt machen konnte. So, und das ist, wenn ich da in dem Alter drauf kam, könnt ihr mir nicht erzählen, wenn er das Gleiche als Bild malt, dass er übelst der Genius-Künstler ist. Das hat mich richtig, bin ich auf mein Instagram-Profil gegangen und dachte mir, ich bin auch ein Künstler. Ich bin genauso wie er. Wenn das hohe Kunst ist, bin ich ein Künstler. Nee, sorry. Und bin ich nicht, will ich dazu sagen. Ja, vielleicht, aber nicht dafür. Nicht da. Auf jeden Fall nicht dafür. Das hat mich auch ein bisschen abgefuckt. So, da hätten sie vielleicht sich ein paar, vielleicht hätten sie echte Bilder irgendwie referenzieren oder referenziell nutzen sollen, anstatt dann so Instagram-Standard ein Photoshop, was in jedem.
Ja, sie sind einmal auch noch in einem Museum, wo er dann so Statuen erklärt. Weiß nicht, ob du das noch geguckt hast.
Ja, nee,
hab aber es, wie gesagt, das reißt halt leider auch nicht raus. Das sind halt die kleinen kurzen Momente, wo es dann wirklich um Kunst geht. Und ansonsten ist es halt viel Schmachtwerk, würde ich sagen. Ist ja auch okay.
Ja.
Aber man sollte wissen, worauf man sich dann einlässt.
Ich hätte halt allerdings, ich hätte so viel Bock ohne die Love Story auf den gleichen Anime an der Kunstakademie. Das hätte mich wiederum interessiert. Auch vielleicht, dass sie sich nicht in ihn verliebt, sondern dass sie einfach ein ernsthafter Rivale ist für ihn.
Ja, weil ich glaube, da wird auch noch irgendwas kommen, weil dieser andere, dieser Holzschnitzer wird ja auch schon so ein bisschen aufgebaut.
Ja, ja.
Irgendwas ist da noch.
Ja. Ich weiß nicht. Ich hätte es auch interessanter gefunden. Gibt's darüber, das wäre mal interessant, gibt's ein Anime darüber, wie eine den Laden ihrer Mutter übernimmt, in dem, wo es Kimonos hergestellt werden? Den Anime würde ich mir wiederum angegucken, wie über jemanden, der Kimonos herstellt. Das gibt's doch bestimmt. Das wäre mal
interessant. Das dachte ich bei Bonsai auch und ich habe noch nichts gefunden. Okay. Bonsai-Anime? Das ist doch meine Challenge.
Das ist lustig. Du suchst ein Bonsai-Anime und ich einen über eine Kimono-Herstellerin.
Muss es eigentlich geben, wenn nicht, was ist da los?
Können die nicht ein Pärchen werden? Komm, wir schreiben den jetzt. Okay, ich glaube, das machen wir jetzt dann nächstes Mal. Ich glaube, heute sind wir eigentlich ganz gut durch, oder?
Ja, genau.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und Kampai.
Kampai. Wake up till the rays on the sun. Cut away all my peaceful sun. The rays on the sun. Hey!